Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt. Hallo Chris.
Hallo Holger.
Du hast gehört, es gibt ein neues Intro.
Ich bin völlig geplättet.
Ja, ich meine, also wir hören das ja auch vor allen Dingen in Stereo. Da macht das jetzt noch mehr Bums, ne?
Aber mit dem Kopfhörer.
Genau.
Ja, du hast es gestrafft.
Ich habe es mir straffen lassen, weil ich kann sowas ja nicht. Ich habe gesagt, ich hab gefragt, hast du eine Idee, wie man das ein bisschen modernisieren kann und ohne diesen Breakbeat hinten dran? Mhm. Weil ich hatte ja damals zwar gesagt, ne, so ich will ein Intro, das auch nach dem hundertsten Mal hören nicht nervt. Ja. Das ist über 1000 Mal, hat nicht wirklich genervt, aber dieser Breakbeat, der war mir dann irgendwie, der war mir zu 2010, weißt du?
Diese Jungle-Scheiße.
Genau, Jungle-Scheiße da. Sehr schön, Jungle-Scheiße. Ach Gott, ja. Ah. So, und so langsam entwickelt sich das ja hier zum Running Gag, dass ich die Sendung, die ich längst hätte veröffentlichen sollen, noch nicht veröffentlicht habe, weswegen ich diese Sendung hier wahrscheinlich dann auch wieder längst hätte veröffentlichen sollen, wenn sie veröffentlicht wird. Aber andererseits merkt das ja sowieso keine alte Sau, ne?
Doch, weil wir dann in der Sendung ja irgendwann sagen, dass wir aufnehmen. Heute zum Beispiel am 17.11.2020.
Oh, curse you! Oh!
Den Speer genau in den Rippen.
Dann mache ich halt ein Double Feature.
Du, mir ist das, es sind nur da Menschen draußen, die das Zeug halt gern schnell hören wollen.
Ja, das stimmt. Ja, Mann.
Kleine passiv-aggressive so, was ist denn? Stichelei.
Warte mal, 17. November, das heißt, das neue iPhone ist da, ne? Oder?
Ich habe mir tatsächlich ein iPhone bestellt und auch bekommen, weil mein altes dann irgendwie nach, ja, auch nicht mehr so gut war.
Hier dieses Pro
aber
mit dem.
Ich habe mir ein iPhone 11 bestellt.
Wait, what?
Ja, das vom letzten Jahr.
Ja, aber das da
sind. Hat die beste Batterie der Welt und.
Hat die beste Batterie der Welt?
Ja, das 11er, das ganz Standard 11er, das hat Batterielaufzeit, da kommt nichts anderes. Da sind die 12er mindestens eine Stunde weniger.
Nee.
Doch.
Aber die Kamera.
Tja, und?
Ja, aber das,
die Kamera. Du wirst heute in der Sendung sehen, wie scheißegal mir diese Kamera ist. Also ab einem gewissen Level ist einfach gut genug.
Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt.
Ist doch so.
Na, dann fangen wir an, Freundchen.
Nee, erstmal wollte ich fragen, siehst du gut?
Ja, denn ich habe zum ersten Mal, dann muss ich das auch mal, das kannst du ja echt nicht, ich habe seit ungefähr 10 Jahren verbringe ich die Hälfte meines Erwerbslebens am Tisch zu Hause und mache halt Podcasts und schreibe Sachen und so. Und ich habe halt immer auf einem Stuhl gesessen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der war von Ikea und ist eigentlich so ein, so ein Zwischending zwischen Stuhl, also zwischen Küchenstuhl und Sessel. Ich weiß gar nicht, wie die gibt's auch nicht mehr zu kaufen, leider. Warte mal, Fridjof oder so hieß der? Ich guck mal gerade nach. Ikea, hieß der Fridjof? Nee, wie hieß denn der? Ich wusste mal sehr lange, wie der hieß, aber Fridjof. Ich guck mal, was rauskommt, wenn man nach Fridjof sucht. Fridjof. Ikea, Fridjof. Mal sehen, was da rauskommt. Nichts. Ah, ja. Also ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ist halt
ist nicht abstrus genug.
Genau. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also eins ist sicher, ich habe diesen Stuhl schon gehabt, als ich in Kreuzberg gewohnt habe. Da bin ich hingezogen 2004. Bin ich da hingezogen. Da habe ich mir den irgendwann in die Küche gestellt. Also zwei Stück davon. Ist so ein bisschen ausladender, mit einer schön gepolsterten Sitzfläche, gepolsterter Rückenlehne. Und so, da habe ich halt immer drauf gesessen. Aber das ist halt, ja, so, irgendwie so mittel. Und der knarzt jetzt halt, ne? Irgendwann gehen die Dinger ja aus dem Leim und die kriegst dann auch nicht mehr selber so richtig schön zusammengehalten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kauf dir doch mal einen Bürostuhl. Kann ja mal nicht das schaden.
Ist nicht sinnfrei.
Kann ich ja, ich kann es ja auch absetzen. Das ist ja jetzt halt nicht so, das ist ja eine Betriebsausgabe. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie mich dafür ruiniere oder sowas. Ja. Und hab mir dann bei Memo, kennst du Memo?
Nee, kenne ich nicht.
Das ist so ein.
So ein Bürohandel,
oder? Ist ein Bürohandel, aber nur mit Biozeug, weißt du? So irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Nachhaltig einkaufen, genau.
Okay, gut.
Die hatten so einen Stuhl im Angebot. Und dann habe ich geguckt, was irgendwie so ein 650-Euro Bürostuhl irgendwie ist das. Und der war runtergesetzt, ich glaube, auf 360. Dann habe ich halt geguckt, wie der so bewertet wird, so irgendwie rechts und links.
Und alle raven.
alle fanden den gut. Und habe ich gedacht, ah ja, dann bestellst du den jetzt mal, weil ist ja scheißegal, was für einen ich mir bestelle. Es kann ja nur besser werden, habe ich mir gedacht. Ja, und der ist jetzt gestern gekommen und ich wollte überhaupt nicht mehr aufstehen. Das ist also, ja, es ist wirklich unglaublich. Also das ist so ähnlich wie mit der Matratze, weißt du? So 10 Jahre lang schläfst du auf irgendeiner Billo-Matratze, dann kaufst du dir mal eine ordentliche und stellst fest, och, man kann ja auch.
Also ich fand das deshalb toll, weil ich hab das auf Twitter gesehen. Du hast einen neuen Bürostuhl. Da hat noch jemand gefragt, was ist das denn? Und die Marke dürfen wir gerne nennen. Das ist Haag.
Haag, genau.
Oder H-A mit so einem Kringel drauf. Das ist norwegisch.
Haag.
Und ich habe dann ein breites Grinsen bekommen, weil ich hatte diese Offenbarung vor 8-9 Jahren ungefähr, wo ich auch in so einem Büromarkt war und dann wirklich gesagt habe, okay, du hast einen Job und wenn man fotografiert, heißt das, man sitzt auch viel, weil Nacharbeiten und Zeug und hier Podcast produzieren und so weiter, also sitzen ist einfach, sollte gut sein. Und dann bin ich auch in so einen Büromarkt gelatscht, ohne viel zu wissen. Und der Mensch hatte dann irgendwie gerade so eine Sonderaktion Haag und bin dann über einen Haag 04 gestolpert. Ja,
meiner heißt 03.
Das ist, aber so mechanisch und so von der Bewegung sind die alle irgendwie ähnlich. Und das ist halt, es war so.
Genau.
Die Inline-Sachen. Genau. Ich hab dann später mir noch einen zweiten organisiert. Da war dann irgendwo so eine Lagerabverkauf auf eBay oder so, wo dann ein neuer, den ich dann für 200 Euro bekommen habe.
Aber
ist eigentlich auch so ein 800-900-Euro-Teil.
Vielleicht ist das aber auch deren Geschäftsmodell, so wie bei diesen Jacken von, wie hieß diese Firma mit diesem Schweizer Kreuz drin? Wellenstein. Die haben, da ist dann immer so ein Label drin, da steht da drin so 800 Euro. Aber du kriegst die Jacke nirgendwo für 800 Euro, sondern sie kostet immer 250.
Nee, du kriegst diese Stühle tatsächlich selten unter 500 oder so.
Okay.
Aber für mich, das war so eine Offenbarung. Also sitzen auf was Ordentlichem, ich will nichts anderes mehr.
Das ist wie mit einem Fahrradsattel. Also die Leute kaufen sich Fahrräder und dann sind da irgendwie so eine Gelsättel drauf oder irgendwas. Und keiner macht sich mal ernsthaft Gedanken darüber, wie so ein Sattel überhaupt designt sein muss.
Ja.
Und wenn man dann mal anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, dann stellt man relativ schnell fest, dass der Sattel das teuerste Einzelteil am Fahrrad ist, wo du dann locker auch mal 100, 150 Euro bezahlst. Das ist das Interface, genau, da sitzt du.
Das ist das Interface zu deinem Körper.
Und das muss man aber auch erstmal irgendwie begreifen, dass es sich lohnt, diese 150 Euro für einen Sattel auszugeben, weil auf einmal fährst du halt fast ermüdungsfrei 50 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad.
Es wird zu wenig in Interface-Design investiert.
Ja, wobei ich da vom Fachhandel, also gerade beim Fahrradsattel, würde ich vom Fachhandel erwarten, dass der Fachhandel dir sagt, pass mal auf, Alter, du hast jetzt dieses Fahrrad gekauft, hier ist so ein Standardsattel drauf, Folgendes musst du über Sättel wissen. Ja, wie gut oder schlecht du auf dem Sattel sitzt, ist im Wesentlichen davon abhängig, wie breit deine Sitzknochen stehen und darauf angepasst solltest du dir den Sattel kaufen. Punkt. So, und dann misst man das einmal aus in seinem Leben, kriegt dann einen Wert genannt, den kennt man dann und kann dann mit diesem Wert beliebig Sättel kaufen und auch im Internet bestellen. Aber das passiert im Fachhandel praktisch nicht. Also ich habe es noch nie so erlebt.
Wahrscheinlich wissen einfach
viele. Das kann nicht sein. Hauptsache die Leute kaufen Fahrräder.
Gibt es heute noch Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer?
Na, im Fahrradhandel schon.
Ich weiß es nicht. Zahlt das noch jemand? Also musst du ja als Kunde mitbezahlen, dass da ordentliche Leute arbeiten, die eine gute Ausbildung haben
sich auskennen. Ich meine, in meinem Fahrradladen, gut, die haben mir das erklärt mit dem Sattel, aber da arbeiten halt zwei Leute und die fahren halt beide selber, die sind vom Fach. Okay. Also das,
dann ist das gut.
Klar, wenn du natürlich in so einen Riesenladen gehst, könnte ich mir auch vorstellen, dass da nur so sprechende Wegweiser rumstehen. Ja.
Interface, lass uns mal Interface weiter kurz dranbleiben. Und zwar die ZX1 ist jetzt da.
Was war das nochmal?
Die vor 2 Jahren angekündigte Zeiss ZX1, diese Kamera mit ohne Kartenslots mit 500 Gigabyte SSD an Bord und Netzwerkverbindung und eingebautem Lightroom Mobile.
Mhm.
Das war so quasi gerade am Anfang und Vollformat. Das war gerade am Anfang, als die ganzen anderen Hersteller diese spiegellosen Vollformatiken angefangen haben, auf den Markt zu bringen.
Sieht aber auch gut aus.
Die ist vom Design her echt hübsch. Die ist ein ganz schöner Klotz. Und vor 2 Jahren hätte ich gesagt, wenn sie da rausgekommen wäre, boah, geil. Mhm. Weil die hat irgendwie, eine fixe 35mm Optik. Passt 100% zu dem, was ich so tue. Wie gesagt, Vollformatik, hat dieses Lightroom drauf. Du kannst also unterwegs gleich schon mal daddeln und hochladen in die Cloud und so, ne, wenn du in dem Universum drin bist. Hat dann aber ewig gedauert. Das war wie so ein Kickstarter-Projekt, wo du 2 Jahre nichts mehr hörst und dann irgendwann tut sich was. Und jetzt ist die halt raus und ich glaube, die sind komplett am Ziel vorbeigeschossen.
Wobei du aber gerade sagtest, und das fand ich ein bisschen verdächtig, ist genau das, was ich brauche für meine Arbeit. Du hast dir die gekauft.
Ich habe sie mir natürlich nicht gekauft. Brauchen ist auch ein bisschen übertrieben, aber sie hat schon so ein paar Ecken, wo ich sage, oh super, nie wieder eine Karte reintun. Halbes Terabyte Platz on board. Brauchst du keine Karte mehr, sondern das, und dann linkst du die über deinen Wi-Fi oder über dein Mobil quasi in die Cloud und dann kommst du heim und die Bilder sind schon da, ne? So Zeug. Super. Wahnsinn.
Aber?
Vollformatig. Naja, das Dingen. Ist halt, und es ist ein geschlossenes System. Das heißt, das mögen jetzt die ein oder anderen vielleicht als furchtbar empfinden, aber du musst dich nicht kümmern. Ne? Du hast, was du hast und du weißt, was du damit machen kannst und fertig. Und die Qualität, die rauskommt, ist gut. Aber das Ding kostet 6.000 Schlappen.
Das ist ja da, andere kaufen sich dafür ein ganzes Auto!
Genau.
Nee, das ist ja
also
Wahnsinn.
Insofern, die sind und sie sind jetzt quasi wirklich 2 Jahre zu spät, weil wenn du Vollformat willst, das war quasi so die Point-and-Shoot, Vollformat Point-and-Shoot, ne? Die haben da quasi hinten so eine Art Smartphone reingebaut und super Sensor, super Optik, alles Zeiss, ne? Und dann kommen alle mit ihren vollformatigen Spiegellosen raus und 2 Jahre später kommt dann Zeiss mit der ZX-1 raus. Also die haben zu früh angekündigt oder haben in der Entwicklung zu viele Probleme gehabt.
Aber wer sollte sich das Ding denn dann überhaupt noch kaufen? Oder andersrum gefragt, welche würdest du dir stattdessen holen?
Ich glaube, es gibt keinen Markt dafür im Moment. Mhm. Also nicht mehr.
Aber Vollformat Point and Shoot, vielleicht dann mit fester Brennweite, was würdest du stattdessen
nehmen? Aber eine Spiegellose holen, irgendwie so eine R5 von Canon oder sowas. Machst da vorne halt 50er drauf und oder ein 35er drauf und die sind handlich und du bist ein bisschen flexibler für den Fall, dass du wirklich tatsächlich nochmal irgendwie in den Dschungel gehst und da fotografierst.
Aber die Canon sieht natürlich nicht so fancy aus, ne?
Also vom Design ist die Zeiss echt, vom Industriedesign ist die echt hübsch. Die hat was, finde ich. Da so das Display hinten ist riesengroß, da kannst du dann drauf rumtippen und das geht noch so ein bisschen um die Ecke. Das hat schon irgendwie hat was.
Ich tue die mal auf meine Wunschliste, ne?
Ich traue mich ja noch nicht wirklich so richtig teure Sachen auf meine Wunschliste zu packen.
Irgendwer hat mal gesagt, man muss den Menschen auch die Gelegenheit geben, einem teure Geschenke zu machen. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, weil, also, ja. Gibt's auch gar nicht hier beim Kistenschieber, das Gerät.
Die kommt jetzt gerade, die ist jetzt gerade erst. Mhm. Was ist denn das teuerste auf meiner Wunschliste? Da reden wir von 450 Euro. Das ist eine 4 Terabyte SSD, das ist total langweilig.
Na, ich hatte ja mal, das ist Jahre her, auf meiner Wunschliste ein Objektiv, ein 70-210, also für meine Spiegelreflex, ein 70-210 2,8 von, hier, sag schnell, ne? Also für meine Canon, wie heißt es denn? Naja, also ein 70-210, also ne, ein Zoom-Objektiv, mit vor allen Dingen durchgehend 2,8 Blende, ne? Das ist richtig teuer. Das Ding hat über 1.000 Euro gekostet und das habe ich einfach mal auf meine Wunschliste geklickt. Gelegentlich verklicke ich mich auch. Ich habe auch noch so eine Muss-ich-mir-mal-kaufen-Liste oder so. Habe das auf meine Wunschliste geklickt, nicht drüber nachgedacht. Und dann, wenn du dann was Neues draufklickst, rutschen die Sachen ja nach hinten. Und irgendwann habe ich das Ding halt vergessen gehabt. Mhm. Und irgendwann kommt ein Paket und ich denke, was ist das denn? Ich habe ja gar nichts bestellt. Denkst du, komische Größe, komisches Gewicht, was ist denn das? Was ist denn da drin? Hat mir eine Hörerin dieses Objektiv geschenkt. Einfach mal so.
Wahnsinn.
Einfach mal so. Also das war, da war ich wirklich sehr, sehr schockiert. Weil es ist halt ein super Objektiv. Also, ja.
Und du musstest die Steuern dafür zahlen.
Und ich musste die Steuern dafür zahlen, ja, das war aus der Zeit noch, genau. Aber trotzdem, also das war schon, das hätte ich mir selbst nie gekauft, weil das ist halt so ein Ding, das benutze ich einmal im Jahr und das ist halt so die, also ja, dafür ist ja die Wunschliste für so ein nice to have halt, ne? Ja, aber also da, naja, dann kam das, hier so Objektiv. Dann sagte irgendwer, ja, dann pass mal auf, dass die nicht irgendwann bei dir vor der Tür stehen und mit deinem Objektiv spielen will. Und da habe ich dann echt ein paar Monate, ein bisschen war ich nervös, aber gut.
Wenn du das auch nicht eingerichtet hast, weißt du nicht, wo du wohnst. Also
ja, das steht auf meiner Webseite, das muss da ja stehen.
Ach so. Gut. Gut, also so viel zum Thema News aus der Fotoecke, das war nicht so wirklich spannend. Was noch? Ich war im Urlaub.
Oh, da gratuliere ich auch. Ich auch.
Also Urlaub, das ist jetzt, wo wir aufnehmen, ist das schon einen Monat her. Das war so kurz bevor man nicht mehr in irgendwelche Airbnbs und so durfte.
Wo war's? Wo war's?
Und wir waren an der Nordsee.
Och.
Was wir da oben, was wir gerne mal machen, von hier aus ist das auch erreichbar, so sind dann tatsächlich so in eine komplett so eine Ecke gefahren, wo kaum Touristen waren, Nordstrand, das ist eine Halbinsel. Richtung fast schon Dänemark. Und die haben wir uns dann ja so 4 Tage lang so ein bisschen erschlossen mit dem Fahrrad und ein bisschen wandern und so. Und es war so entspannend und schön, endlich mal nach Monaten zu Hause sitzen, da irgendwie doch mal rauszukommen.
Ich finde ja Fahrradfahren an der Küste immer so ein bisschen, weißt du, so in die eine Richtung ist hey, hui, und in die andere Richtung hast du dann immer Gegenwind.
Wir hatten eigentlich immer nur Gegenwind. Okay. Na, und um das jetzt mal so den Schlenker zum Fotografischen zu machen, wir haben dann wir haben natürlich Kameras dabei gehabt und sind dann aber, ja, das war so ein bisschen getriggert durch The Future of Photography, ein Podcast, den ich mache, wo wir eben ab und zu auch mal so ein bisschen andere Konzepte uns angucken. Und da haben wir uns auch, kurz davor hatten wir uns so das Thema Schnappschuss mal vorgenommen. Und als Mona und ich dann so unterwegs waren, auf der Fahrt, haben wir uns beide so angeschaut und meinten, vielleicht machen wir das auch mal, diese 4 Tage lang, und haben uns 4 Tage lang einfach, wir haben die Kameras dann quasi überhaupt nicht ausgepackt. Sondern
also nur Telefon.
Wir haben das iPhone genommen und haben uns dann dort noch geeinigt, dass wir eine App nehmen, die heißt Argentum.
Argentum.
Argentum ist eine iPhone-App, die so, ich sag mal, so Filter mitbringt. Also das ist so quasi wie ein modernes Hipstermatic. Aber die Filter sind, und es ist nur ein Filter kostenfrei, für den Rest musst du dann irgendwie bezahlen. Aber wir haben dann einfach einen Filter genommen, und zwar sind die so den visuellen Stilen von berühmten Fotografen nachempfunden. Und der erste, der da drin ist, ist auch gleich der uns da wirklich angesprungen hat, und das ist der Ansel Adams Filter, der so.
Wie heißt der Mann?
Ansel Adams.
Ansel Adams, okay.
Großer amerikanischer Fotograf.
Unique Black and White Camera App. Okay.
Ja, und wie gesagt, wenn man andere Filter haben will, muss man blechen, aber den ersten Filter gibt's so als ersten Schuss gratis quasi. Und das war dann wirklich so Point and Shoot, so ohne viel Technik, einfach draufhalten, peng, und das macht halt so knallige Kontraste und zieht die Himmel ins Dunkle runter, und war dann mit den Wolken, die da waren, einfach geil. Und ich habe dir mal so einen Link geschickt zu so einem Flickr-Album, wo ich die
Nordstrand 2020, das ist es.
So einen Sack Bilder reingemacht habe, und es ist einfach ein schöner Stil, der da rauskommt.
Wenn du sagst Point and Shoot, heißt das, du hast auch nicht aufs Display geguckt, sondern einfach nur draufgehalten, oder?
Nee, ich habe schon komponiert. Ich habe schon geguckt, was wie drauf ist, weil das ist mir wichtig. Aber ich habe jetzt nicht noch angefangen mit Großbelichtung und Zeug, sondern ich habe einfach mal die App machen lassen. Und das war so unglaublich entspannend, weil was da rauskommt, ist schon appetitlich.
Ja.
Visuell.
Sehr schön, ja.
Und du legst dich halt am Anfang fest, genauso wie wenn du einen Film in die Kamera legst. Du hast so diesen Rahmen quasi abgesteckt, und dann bist du in diesem Rahmen unterwegs und kannst davon ausgehen, dass alles, was rauskommt, dann irgendwie so da reinpasst.
Mhm.
Also es hat alles eine visuelle Klammer, es wird also alles irgendwie gebündelt, weil es visuell ähnlich aussieht.
Ja.
Von der Ausarbeitung, das hier in diesem Fall schwarz-weiß und quadratisch und kontrastig.
Hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht, wie das aussehen wird, was da alles rausfällt? Oder hast du dich dann vom Ergebnis überraschen lassen und nur gesagt, schönes Motiv, knips ich mal gucken?
Ja, also das Schöne ist, dass du tatsächlich auch den Preview auf dem Display so hast, was da rauskommt. Also du siehst, was du bekommst. Und du kannst noch ein bisschen heller, dunkler machen. So, also minimale Anpassungen gehen vorher noch.
Mhm.
Und nee, überraschend war das nicht, weil ich davor schon so ein bisschen damit gespielt hatte. Also ich wusste, was mir das Ding bringt, was mir das liefert. Und hatte einfach im Vorhinein den Gedanken, dass wir da in der Nordsee mit vielen Wolken am Himmel sind. Und die werden halt da schon richtig, richtig cool betont.
Mhm.
Und harte Kontraste, schwarz-weiß, das hat immer irgendwie was Appetitliches.
Ja, stimmt. Sieht doch alles gut aus, ja. Hast du da auch nochmal dran rum geeditet, also nachbearbeitet, oder ist es einfach eins zu eins aus dem Telefon rausgefallen?
So wie es rauskommt. Und das war das Entspannende.
Ne? Nur ein bisschen gekroppt wahrscheinlich dann, ne?
Nee.
Auch nicht?
Nichts, so aus der Kamera. Da ist nichts dran gemacht an den
Dingen. Okay.
Und das war das Angenehme dran.
Ja,
also die Technik quasi mal so ein bisschen hinten angestellt und wirklich sich darauf einlassen, dass das, was da rauskommt, halt dann das ist, was du hast. Und ich sehe immer das Problem was nervt beim Fotografieren oft, ist dieses, man baut sich einen Berg auf vor sich an Arbeit. Du schießt, du hast Bilder und du weißt aber ganz genau, wenn ich heimkomme, muss ich mich noch eine Stunde hinsetzen, sortieren, kroppen, bearbeiten und so weiter. Also du baust dir Du baust dir am Ende des Prozesses einen Berg auf.
Ja.
Und der ist immer präsent im Hinterkopf.
Ja,
Und dann macht's auch plötzlich nicht mehr so viel Spaß, weil du hast vor dir, du schiebst wie so ein Schneepflug, du schiebst vor dir diese Wand her, und die musst du nachher auch noch irgendwie weggraben.
Mhm.
Und in diesem Fall war halt irgendwie die Entscheidung vorne am Anfang. Und dann war klar, hinten raus kommt nichts mehr, sondern es ist dann das, was es ist. Und das ist befreiend. Super geil.
Ja,
dann kannst du plötzlich viel freier auf den Knopf drücken und nachher immer noch genügend Bilder wegwerfen, weil da immer noch genügend Müll rauskommt.
Du hast halt auch nicht dieses, also wir waren auch weg. Wir waren, Anfang Oktober haben wir es eine Woche nach Italien geschafft, an Gardasee mit dem Camper. Auch abenteuerliche Fahrt eigentlich. Naja. Vor allen Dingen die Rückreise, weil da durftest du auf einmal in Bayern nicht mehr auf Campingplätzen übernachten. Dann haben wir halt am Straßenrand gepennt. Und ich hatte halt auch gedacht, so, was nimmst du für Kamera mit? Eigentlich hätte ich gerne meine kleine RX100 mitgenommen, die ich aber mal wieder verlegt habe. Das hatten wir auch schon mal das Thema, dass die Kamera so...
Die mit der Schüssel, mit den Fischdöschen.
Ja, genau. Dummerweise ist die Schüssel mit den Fischdöschen mittlerweile weg, weil ich dachte, warum hebe ich eigentlich diese Fischdöschen auf, verdammte Axt? Naja, die hätte ich gerne mitgenommen, weil die ja diesen kleinen Zoom hat, da kann man ja auch mal was mitmachen und so. Und habe dann aber meine Fuji mitgenommen, die X100, und ins Handschuhfach gelegt und im Handschuhfach gelassen. Und hatte auch nur das Telefon dabei. Was ich halt auch finde, ist, also du hast nicht nur dieses... Naja, ich kann halt nur machen, was ich machen kann damit, sondern auf einmal ist dieser ganze Bulk weg. Weißt du, du hast halt nicht so dieses, ach, ich muss die Kamera noch mitnehmen, oh, ich muss die Kamera noch aufladen, wo tue ich die denn hin? Dann hast du sie im Rucksack, dann gehst du noch was einkaufen, dann ist, scheiße, dann rieselt der Zucker über die Kamera, das ist ja auch nicht gut. Weißt du, so, das ist, ja, ich bin mittlerweile, hatte ich, glaube ich, letztens auch schon mal irgendwie gesagt, ich bin echt sehr, sehr knapp davor, meine Ausrüstung zu verkaufen oder zu verschenken, in der Hoffnung, dass der Junge irgendwann alt genug wird, um eine ordentliche Ausrüstung zu haben. Dann sei hier, komm, nimm, mach Kunst oder was auch immer du damit machst, aber nimm.
Ja.
Und was ist rausgefallen aus dem Italien, oder sind 4 Bilder rausgefallen?
Und die sind geil, oder?
Naja, nee, die sind eigentlich eine recht schöne Erinnerung. Ich tu dir mal, warte mal, es gibt ein Flickr-Album von mir, das heißt Italien, Link kommt. Die letzten 4 Bilder sind das, angefangen mit den Olivenbäumen. Also das, aber am Ende reicht's, weißt du, weil das ist im Grunde ist das unser Italienurlaub, diese vier Bilder. Ja? Also der Campingplatz, auf dem wir gestanden haben, der stand wirklich in einem Oliven, also wir standen in einem Olivenhain.
Geil.
Ja. Dann da unten.
Am Hang im Olivenhain.
Genau, so ungefähr. Ne? Dann da unten Malcesine, dieser Turm. Das war halt der Ort, wo wir waren. Dann war ich, dieses Gleitschirmbild fand ich irgendwie sehr beeindruckend.
Ja, ich dachte gerade, das wäre ein Lensflare, dann musste ich es erstmal groß
machen. Ja. Und letztendlich, am Ende reicht's, ne?
Ja und ja. Ich meine, du hast natürlich, ich nehme an, du hast trotzdem noch einen Sack Bilder mit deinem Smartphone gemacht.
Ja, da sind dann auch, da sind dann auch Leute drauf. Also ich bin drauf, genau. Kada ist drauf. Ne? Aber das sind halt die, wie immer die, wo du sagst, okay, die kann ich auch herzeigen. Oder die will ich auch herzeigen.
Mhm. Ja,
gibt ja auch also genug Sachen, die man
es ist,
für sich behält.
Es ist, und ich denke auch für mich, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meine großen Kameras nicht mehr anfasse. Ganz im Gegenteil. Aber die letzten 6, 7, 8 Monate, wo ich halt hier pandemiebedingt sehr viel zu Hause bin, da hat meine große Spiegelreflex, die 5D Mark IV, eigentlich nur noch eine Aufgabe gehabt, so eine wichtige Aufgabe.
Zu verhindern, dass die Tür zufällt.
Nee, das ist meine Hauptwebcam.
Ach komm, ja, okay, ja.
Ja, über einen HDMI-Adapter als Webcam an Rechner gehängt.
Ja.
Und ja, die beste Webcam der Welt, das ist geil. Weißt du, was bei mir im Handschuhfach liegt?
Was?
Fischstößchen.
Fischstößchen, auch nicht.
Und zwar seit 3 Jahren. Nee, pass auf. Also, nee, du hast das falsche Bild. Das kommt.
Hering in Tomatensoße, für alle Fälle.
Ich weiß gar nicht genau, was das ist, was da drin ist, weil sie sind nämlich nicht voll, sondern leer und die kommen von einem Fotoprojekt und zwar vor, ich glaube, 3 Jahren beim Klostergeister-Workshop.
Ja.
Da gab es, also das ist dieser jährliche Workshop im Kloster, den wir machen, der auch hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden wird, wo wir, ja, so wo es eben so Gruppenprojekte gibt. Und da gab es ein Gruppenprojekt, da hat einer so leere Fischstößchen dabei gehabt. Also du musst dir die vorstellen, so dass der Deckel so halb offen ist. Ne?
Ah, okay,
so,
ja.
Ne? Und was haben die gemacht? Die haben dann irgendwie von allen Fotos gemacht, auf dem Boden liegend von oben und dann die ausgeschnitten und die dann da reingetan, wie so Bettchen.
Ja.
Ne? Also Menschen, die in so Fischstößchen liegen, die so halb aufgemacht sind. Und das war halt dann so für die ganze Gruppe und das war dann quasi so das Gruppenbild. Was echt cool war. Geiles Projekt, sehr, sehr viel auch in der Umsetzung und so.
Aber warum hast du die jetzt?
Ich habe die Fischstößchen, wo ich drin bin und wo Moni drin ist, die habe ich halt mitgenommen, weil jeder hat dann seine Fischstößchen mitgenommen und habe die ins Handschuhfach getan, habe die seither nicht mehr rausgetan.
Lulululu, Marquardt Büchsenfotografie, guten Tag. Ja, kannst du mal gucken, ob da meine Kamera vielleicht dazwischen liegt?
Mach ich. Also Fischstößchen im Handschuhfach.
Sehr schön. Das ist
ein Sendungstitel.
Fischstößchen, ich habe Büchsenfotografie gewählt jetzt, aber können wir auch natürlich auch Fischstoßen.
Ist mir egal.
Weil dann steht ja wenigstens Fotografie drin und die Leute, die den Sammelfeed abonniert haben, sehen, worum es geht in der Sendung.
Genau. Die Schnappschießerei mit dem Smartphone hat mich dann auch wieder so ein bisschen auf so einen Trip geführt, wo ich einfach gesagt habe, okay, jetzt guckst du nochmal, was ist denn so an Apps gerade aktuell,
ja,
so an Kamera-Apps. Das wird jetzt leider aus der Sache ergibt sich hier, dass es etwas iPhone-lastig wird. Weil,
ja, mei.
Aber ich hab so ein paar, die ich halt jetzt tatsächlich immer wieder anfasse und sage, ja, nee, das ist cool. Also dieses Argentum ist gerade speziell mit
klingt
diesem
Free
First Filter ist das
ja
cool. Ich glaub, die anderen habe ich mal angetestet, aber dann doch nicht benutzt.
Er geht auch hier mit der Aufruf, ne? Android-User, wenn ihr vergleichbare Sachen für Android kennt, schreibt's halt in die Kommentare auf frind.de.
Ja.
Dann haben alle was davon. Ja.
Genau. Dann bin ich ich habe dir hier noch so einen zweiten Link zu so einem iCloud-Fotoalbum geschickt. Den kannst du auch ruhig in die Shownotes tun, da habe ich mal so ein paar Beispiele drauf. Das nächste, was mich so in letzter Zeit immer wieder freut, ist die. Erinnerst du dich an den Großvater der Fotofilter-Apps?
Der Großvater der Fotofilter-Apps, war das nicht Hipstermatic?
Ja, das war Hipstermatic.
Was ich immer noch übrigens nie wirklich verstanden habe, das Ding, weil das ja so randomisiert irgendwie, ne?
Ja, du kannst das aber auch fix machen. Du musst nicht zufällig sein. Aber Hipstermatic ist eines und von denen gibt es auch ein zweites und das heißt Hipstermatic Tintype. Mhm. Tintype sind so 1850er Nassplattenfotografien. Mhm. Und das letzte Bild in diesem Album ist damit gemacht.
Schauen wir mal.
Aha. Und wenn du da drauf
guckst, dann das ist das
eine ordentliche Größe. Ja, gut, das simuliert quasi so relativ gut diese Ästhetik dieser Nassplattenfotografie mit, wie das mit Kontrasten umgeht, wie das mit Schärfen umgeht, weil damals die Objektive auch.
Nee, warte mal, ich habe noch nicht ganz verstanden, welches.
Ganz um das Schwarz-Weiße, wo ich so sehr handsome in die Kamera schaue.
Ah, okay, ja. Mhm.
Ach. Das hat so ein ja, so ein UV-Simulator, was dann also quasi so die Farben so schiebt, wie damals die Kameras oder die Filme das gesehen haben, beziehungsweise die Nassplatten das gesehen haben. Mhm. Der Look ist geil und da habe ich jetzt auch schon diverse Dinge, ich habe jetzt hier mal nur Selfies reingepackt, aber so diverse Dinge mit fotografiert, irgendwie so ein Korb voll Kohlköpfe und so weiter und das hat so eine Anmutung, die ich total schön finde. Ja. Die App selber ist gruselig hässlich, weil so skoiomorphisch mit, das sieht aus wie mit Holzbeschlägen und,
ach Gott, ja. Mhm.
Und Messing und Blödsinn. Also so Steampunk-artig mag ich nicht. Bei so Apps mag ich es nicht und, aber hey, das Ergebnis, was hinten rauspurzelt, ja, oder die Ergebnisse, die man damit machen kann, finde ich beeindruckend. Also das ist so ein Spielzeug. Eine andere App, mit der ich schon länger immer wieder fotografiere, ist Halide, leider auch nur iPhone, Halide. Mhm. Ist gerade jetzt in der zweiten Version raus, ist übrigens auch kostenpflichtig. Und das sind Jungs, die,
ich glaube, die habe ich sogar
sehr, die nicht nur sehr tief reinsteigen, also kannst du RAW mitmachen und die haben sehr viel Intelligenz in ihrer App drin. Mhm. Sehr viel Kontrolle in der App drin und ich mag es, dass die auch immer sehr schön erklären, wenn so ein neues iPhone rauskommt, was da unter der Haube genau fotografisch sich verändert hat, weil ja, die wirklich sehr tief reinsteigen und sich da auskennen. Also deshalb so eine solide App für mich ist Halide. Mhm. Wo ich auch gern mit arbeite, das ist, warte, ich schau mal kurz, welche das
ist. Also Halide habe ich auch, aber was mir ja dann auch immer wieder auffällt bei so Apps ist, am Ende will ich gar nicht so viel einstellen und lande dann immer wieder bei der Onboard-Foto-App.
Und die ist natürlich auch am besten zugänglich vom ja, Homescreen ja, und so weiter. Deshalb, ja, es ist letztendlich natürlich die meistgenutzte Kamera. Aber wenn du so ein bisschen was extra willst, was ich zum Beispiel jetzt gerne mag, das ist das zweite Bild, das ist das mit der Treppe im Hintergrund und den Lichtchen unscharfen, ist Focus.
F-O-C-O-S.
Mhm. Und Focus ist eine App, die die
wo ist denn die Treppe im Hintergrund? Da, ah ja. Mhm.
Die es dir ermöglicht, auf die tiefen Daten.
Ja.
Ne, diese Kameras, die nehmen ja heute auch Tiefeninformationen auf. Und du kannst jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt ich möchte jetzt gerne nur den Bereich von hinterm Kopf irgendwie verändern. Mhm. Also du kannst natürlich Schärfentiefe nachträglich ändern, aber du kannst auch tatsächlich tiefenspezifische Dinge machen. Du könntest jetzt alles, was hinten ist, wegpinseln und durch einen Hintergrund ersetzen. Also so eine Art Greenscreen ohne Greenscreen. Weil es um die Tiefeninformation geht, oder du kannst hier so ein Tilt-Shift draufrechnen, wo die Kamera tatsächlich die Tiefeninformation hernimmt und nicht nur irgendwie die Ränder unscharf macht.
Ja.
Und das ist sehr cool, wenn man da so ein bisschen sich mit diesen 3D-Daten so ein bisschen reinnörden will. Mhm.
Witzigerweise habe ich die auch. Hey, alles richtig gemacht.
Ja, wird mit dem 12er auch mit Sicherheit nochmal spannender, wenn das dann hier mit seinem LiDAR und so daherkommt. Aber ist jetzt schon sehr, sehr cool. Kann man tolle Sachen mitmachen. Ja, und dann gibt's noch den ganzen Bereich der sogenannten Glitch-Fotografie.
Glitch? Also wo die Fotos kaputt sind hinterher.
Im Prinzip ja, genau. Und da gibt's zwei Apps, die ich da immer wieder mal rannehme. Die eine heißt Decimate und zwar D-I-C-I-M 8.
D-I-C-I-M, ah, Dizim.
Also Dora, Emil, Cäsar, Ida,
ah, Michael. Dizim 8.
Dizim 8, Decimate, also dezimieren. Das ist eine App, die ja Fotos zerstört. Kannst du steuern, kannst du auch zufällig machen lassen. Und das sind dann wirklich so Glitches, als ob da irgendwie eine Kompression kaputt wäre oder also unglaublich viele Effekte drin. Mhm. Und das kannst du auch, glaube ich, auf Videos anwenden. Das ist ziemlich ziemlich spaßig, Fotos einfach mal kaputt zu machen. Und das Zweite aus dem Rahmen, nee, wenn man da mal angefangen hat, dann
echt? Haben wir sehr... Ich find das uncool, aber gut.
Wir haben was sehr Organisches. Ich erinnere mich da an einen, ja, so ein Behind-the-Scenes-Video, was ich gesehen habe von irgendeiner Hollywood-Produktion, wo sie irgendwelche... Da mussten sie im Film irgendwie so eine schlechte Videoverbindung zum Außenposten darstellen. Und da kannst du natürlich heute irgendwie 1000 digitale Filter draufpacken. Und was haben sie gemacht? Nee, sie haben einfach so ein Videokabel genommen, haben das kaputt gemacht und haben dann irgendwie mit einem Drähtchen so dran rumgewurschtelt, bis es dann britz, britz gemacht hat. Und das sah dann halt richtig geil aus. Ja. Das Decimate, also es gibt da sicher Anwendungen dafür.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und das nächste, was auch in diesen Glitch-Bereich fällt, ist Hyperspective. Da siehst du dieses komische schwarz-weiße Ding, das ist ein Video, wo du ja mit irgendwelchen seltsamen
Videos okay, dieses
kannst. Dieses Linienbild. Mhm,
Linienbild, genau.
Dann hast du dann unten drunter nochmal eins, dieses Mosaik. Kästchenbild, ja. da kannst du dann auch so diverse komische Live-Filter machen, die dann auch so Kaputtheit simulieren. Das kannst du auf dem Videobereich. Also die zwei sind für mich irgendwie, ich habe die immer wieder mal gerne so und spiele damit.
Also ich finde dieses Handsome-Bild, wo du so gerade reinguckst, dieses Schwarz-Weiß, das war Tintype, ne?
Das war die
Tintype. Wo du so leicht nach oben guckst. Genau. Das finde ich so optisch eigentlich das
Das ist wirklich
sehr ansprechend.
Das muss man auch zähmen, also, ne? Wenn man das defaultmäßig startet, dann kommt das mit ziemlich hart eingestellten Sachen.
Ja.
Aber da kann man dann so ein bisschen dran rum editieren.
Sehr schön.
Und dann noch ein Ding, was ich vor, das ist schon über ein Jahr her entdeckt habe. Ein AR-Filter fürs iPhone namens Meisai. M-E-I-S-A-I.
M-E-I-S-A-I, Meisai.
Ja.
Meisai.
Da habe ich jetzt hier kein Beispiel drin, aber da kann man sich einfach mal auf der Seite die Dinge angucken. Und zwar erkennt das Menschen und macht dann was damit. Oder auch Teile von Menschen. Also stell dir vor, du hast ein Video live, auf dem ein Mensch durchgeht, der komplett von Fuß, Kopf bis Fuß kariert ist.
Ja.
Oder gestreift oder sonst was. Und
das sieht ja mal abgefahren aus auf der Website. Das ist krass. Das ist
völlig abgefahren.
Uah,
völlig
krass.
Ja, das ist völlig wild. Und das ist aber live, ne? Das macht das Ding quasi in Echtzeit.
Wahnsinn.
Oder du kannst dann irgendwie Menschen antippen mit einem speziellen Filter und dann explodiert die Hand oder so.
Krass.
Sehr, sehr abgefahren, finde ich das. Oder du kannst es invertieren, dann ist alles kariert, aber nur der Mensch nicht. Oder gestreift oder marmoriert oder
so. This app only works on iPhone XR, XS und 11.
Genau, also ab 10
ja.
Geht das, weil da Apple, glaube ich, angefangen hat, diese Machine Learning Cores reinzupacken, die das irgendwie in Echtzeit hinbekommen. Mhm.
Sehr geil.
Einfach Spielzeug.
Mhm.
Ich habe noch keine wirklich gute Anwendung dafür gefunden, außer Kunstprojekte, aber das ist so... Ja, das ist so ein Spielzeug. Kostet 2,30 Euro.
Ja, ist also nichts.
Ja.
Ja. Wobei das ja in App-Kategorien schon wieder sehr viel Geld ist, ne? Also.
Ja, aber du hast
damit
Spaß.
Ja, darum gehört das. 2,30 Euro. Ja, ja, klar. Aber ich finde, das fällt mir halt immer wieder auf bei so App-Preisen, wie schnell man denkt, boah, nee, 2,30 Euro, aber jetzt mal ein ordentlicher Preis. Eigentlich ist doch 99 Cent, das reicht doch. Wo dann alle völlig steil gehen, ist, wenn mal jemand sagt, so, ich hätte aber für meine unglaublich coole App hier gerne 15 Euro. Da werden die Leute für gedisst.
Ja.
Naja.
Ja, ich habe ja mal selber versucht, eine App zu verkaufen.
Mhm.
Oder sogar eine Serie von Apps zu verkaufen. Das waren damals diese Pocket Chris Lern-Apps, Foto-Lern-Apps.
Pocket Chris finde ich auch gut.
Die mit sehr viel Liebe und sehr viel Aufwand programmiert wurden und die ich nur deshalb tun konnte, weil, also ich kann nicht programmieren, oder zumindest nicht wirklich. weil mir da jemand geholfen hat und das für Umme getan hat. Mhm. Der sagte, oh ja, da habe ich Bock, da lerne ich was bei und kann noch was Gutes tun. Und dann habe ich die für, ich glaube, 1 Euro verkauft, das Stück.
Ja.
Von dem ja dann tatsächlich am Ende irgendwie, gerade mal, wenn du Glück hast, 60 Cent bei dir landen. Und ja, das hat eben die gleiche Kurve genommen wie so Verkäufe tun, ne? Du hast ja erst einen Peak und dann ist hinterher gar nichts mehr. Und ja. ich glaube, die Einnahmen lagen im sehr niedrigen vierstelligen Bereich.
Mhm.
Wenn du die App hättest, wenn ich die für Kosten, für Geld hätte entwickeln lassen, hätte ich wahrscheinlich Vielfaches davon bezahlt, wie ich hinterher eingenommen habe.
Ja.
Also es lohnt sich, sowas lohnt sich wirklich nur, wenn du
weltweit, ja, du musst es halt über Masse machen. Du hast ja vor allen Dingen auch das Problem, du hast dann eine super Idee und die wird ja sofort kopiert dann auch, vermute ich mal. Ja. Und spätestens in der nächsten Generation des Smartphones ist sie dann sowieso on board. Gesherlockt nennt man das.
Das nennt man Gesherlockt. Es gab mal eine App, die hieß Sherlock, die hat irgendwie was gesucht, keine Ahnung, und Apple hat das ganz berühmt vor einigen Jahren dann eingebaut ins Betriebssystem und damit war Sherlock Geschichte.
Hm.
Und seither nennt man das gesherlockt.
Und warum sollten Sie das in Zukunft nicht auch weiter so machen? Ne?
Ja. Also ich denke, so eine App machst du nicht, weil du reich werden willst, sondern weil es dir eine Herzensangelegenheit ist.
Sowas wie Focus oder so? Nee.
Ja, da mag schon ein Businessmodell dahinterstehen. Focus ist jetzt auch eher eine der bekannteren in dem Bereich. Gut,
ja.
Und damit lohnt sich das. Und ich bin mir auch sicher, dass die Focus machen, das ist nicht deren einzige App, sondern da stehen sicher noch andere Sachen dahinter.
Ja,
das
kann gut sein, ja.
Nun gut, es gab mal diese Filter-App, die hat so 2-3 Jahre durchgehalten. Ich habe jetzt den Namen vergessen, weil das schon Jahre her ist, aber da hat jemand, also es war ein Effekt, der ein Bild, was du hingeschickt hast, so verändert hat auf dem Server und es kam dann zurück und sah aus wie auf einem alten Röhrenbildschirm. So ein ganz schlechter, alter, kleiner Röhrenbildschirm. Was erstmal an sich nicht, ja, das war auch wirklich nur so ein Nischending.
Mhm.
Was an sich nicht spektakulär ist, wenn es nicht tatsächlich so funktioniert hätte, dass der Mensch in seinem Keller einen Röhrenbildschirm installiert hat mit einer Kamera davor.
Nee, ne?
Und wenn du dann ein Bild hingeschickt hast, dann wurde das auf dem Röhrenbildschirm dargestellt, abfotografiert und dir zurückgeschickt.
Super.
Das hat er sich automatisiert und das hat er auch ein paar Jahre aufrechterhalten mit einer App, die man einmal bezahlt. Ne? Also da ist nicht irgendwie Abo-Geld reingeflossen, sondern da fiel hinten diese Bilder, ich habe mir ein paar davon, habe ich mir machen lassen. Das hat dann auch manchmal eine Minute gedauert.
Ja klar, er muss das ja auch erstmal abfotografieren und wieder hochladen.
Ja, und das muss erstmal gequeued werden, wenn der parallel andere, da hat nur eine so eine Maschine da stehen. Und super. Die hat halt nach ein paar Jahren den Geist aufgegeben und dann war das Projekt zu Ende.
Ja, aber schöne Idee. Das hat so dieses, hat so ein bisschen was von deutsche Gesundheitsämter kommunizieren digital, also per Fax.
Ja.
Das ist super.
Also ich fand die Idee Wahnsinn, weil du weißt in dem Moment, wo du da wirklich was losschickst, dass dann da irgendwo eine Maschine anfängt zu rappeln.
Ja, das hat er auch dazu geschrieben, also es ist nicht so, dass dann irgendwas rausgeht.
Nee, das war dokumentiert.
Okay.
Das war ja der Sinn und Zweck der Geschichte, dass man auch tatsächlich das Gefühl hatte, da passiert was Echtes. Da ist nicht irgendwie ein digitales Ding, was da draufgelegt wird, sondern ja.
Huh. Super, sagen? wirklich super, ja. Noch lustiger hätte ich halt gefunden, wenn alle gedacht hätten, so, wow, krasse KI. Und stellt sich raus, der Typ sitzt im Keller und fotografiert es ab.
Ja, das
noch eins schon, lustiger das, gefunden.
Das ist, glaube ich, auch schon irgendwie so 10 Jahre her. Also das war noch so pre-Machine Learning. Da war noch das, was heute so allgegenwärtig ist mit Bilderkennung und solchen Geschichten wie diese Meizai-App, das war da noch nicht.
Ja.
Herrlich. Bevor wir gleich in die Fragen und Bilder abtauchen, noch ein kleines Kuriosum.
Ich habe schon gedacht, irgendwie, ja, du hast immer mindestens ein Kuriosum dabei.
Naja, ich hoffe, ich versuche. Dieses leite ich ein mit der Frage, Holger, wo ist das Vögelchen? kennst den Spruch.
Ja, ich habe jetzt gerade. Nee, ich habe nicht die leiste Ahnung, aber ich habe jetzt gerade die Vorstellung, dass es irgendein kleines Ding gibt, das man ans iPhone anflanschen kann. Praktisch so oberhalb der Kamera, und da kommt dann tatsächlich ein Vögelchen raus.
Das geht tatsächlich zurück auf die Anfänge der Fotografie.
Ja.
Da hat jemand hier, und das ist der Link, den ich dir gerade noch geschickt habe, da kannst du mal das Video losfahren und einfach mal ein bisschen nebenher gucken. Da hat jemand so einen alten, 140 Jahre alten Metallvogel restauriert. Da war damals tatsächlich ein Vögelchen, was man oben an die Kamera geklemmt hat. Und und das Vögelchen hat gezwitschert. Also da ist dann so eine Pfeife drin, mit so, die musst du mit Wasser füllen, und dann macht es so irgendwie. Und ich vermute, dass das sogar gekoppelt war mit dem Balgen, mit dem man ausgelöst hat. Man hat ja früher, oder mit dem Bulb, du kennst den B-Mode, den Bulb-Mode in der Kamera, das ist dieser Langzeitbelichtungsmodus. Und das war ja früher bei den Kameras vor ein paar hundert Jahren, vor 150 Jahren, war das ja Standard, dass man lange belichten musste, weil die Filme nicht wirklich gut und lichtempfindlich waren. Und dann hatte man so einen Bulb, also tatsächlich am Ende von einem Schlauch, so ein Gummiball, den man zusammengedrückt hat. Damit hat man den Auslöser betätigt, und ich vermute, dass da auch noch ein bisschen Luft abgezweigt wurde fürs Vögelchen.
Hat man durchgehend drücken müssen, und wenn man aufgehört hat zu drücken, ist der Verschluss wieder zugegangen, oder wie stelle ich mir das vor?
Je nach Verschluss.
Okay, weil dann würde es Sinn ergeben, dass solange du da drauf drückst, solange der Vogel zwitschert, gucken Sie bitte auf den Vogel, halten Sie still, sobald er aufhört zu zwitschern, ist alles in Ordnung, Sie können sich wieder rühren.
Weiß ich jetzt
nicht.
Ich weiß auch nicht, ob das überliefert ist.
Ja.
Nee, das hängt an den Verschlüssen. Es gibt Verschlüsse, die man umschalten kann zwischen dem T- und M-Modus.
Ja.
Also im Deutschen, das war der Z- und M-Modus. Der Z war der Zeitmodus.
Ja.
Da war also quasi der Verschluss, den hast du dann einmal gedrückt und losgelassen, da war der offen, hast du wieder gedrückt, losgelassen, war wieder zu. Und dann gab es eben diesen M-Modus, den Moment-Modus, wo du, während du gedrückt hast, war es halt offen. Lässt du los, geht's wieder zu. Und ich glaube, der Z-Modus ist das Äquivalent zum Bulb-Modus, irgendwie so. Oder? Auf jeden Fall finde ich das klasse. Das Video ist stumm, ne? Der erzählt da nicht, sondern er zeigt nur, und dann so gegen Ende siehst du dann, wie er das Vögelchen auch tatsächlich betreibt, oben an der Kamera an.
Ja, und das sogar nochmal nachbaut mit 3D-Druck.
Ja, er hat da einen Teil nachgebaut, was eben das Zwitschern macht unten drin, und ja, es ist sagenhaft. Ein zwitscherndes Vögelchen.
Ja, wir brauchen dringend eine Bauanleitung, und dann hätten wir wieder Gas, nämlich jeder will einen 3D-Drucker.
Ach so,
Vögelchendrucker. So,
lass uns
Fragen beantworten. Die erste Frage kommt von, ach, da muss man ja ganz viele Links klicken, okay.
Nee, da kannst du nur einmal ein, zwei aufmachen.
Ein, zwei aufmachen.
Ich hab mir schon angeguckt.
Okay, die kommt von wem kommt die? Von Chris kommt die Frage. Auf Flickr folge ich seit einiger Zeit einigen Fotografen, deren Bilder ihr in eurer Bilderschau vorgestellt habt. Bei einigen habe ich immer wieder total coole Langzeitbelichtungen gesehen, die offenbar bei Tageslicht gemacht wurden. Solche hier. Habt ihr Tipps und Hinweise, was man dafür braucht und wie das geht? Während du redest, klicke ich mal die ganzen Fotos in die Shownotes.
Also diese Aussage, die offenbar bei Tageslicht gemacht wurden, kann ich so nicht unterschreiben, weil, also die sehen aus wie bei Tageslicht, ja. Aber wer sagt denn, dass da nicht jemand in der späten Abenddämmerung 10 Minuten belichtet hat? Also das sind Langzeitbelichtungen, ganz oft mit Wasser drauf. Da siehst du also dann so flüssiges Wasser oder mal auch irgendwie Wolken, die sich bewegen. Und natürlich, wenn du lang genug Licht da reinlässt, dann wird das immer heller und sieht irgendwann aus, als ob es bei Tag fotografiert wäre. Ist es aber nicht, sondern solche Langzeitbelichtungen machst du bei Nacht, wenn wenig Licht ist. Weil dann muss die Kamera lange belichten, um den Inhalt des Bildes so hell zu kriegen wie bei Tag.
Woran würde ich erkennen, dass es doch bei Tag gemacht wurde?
Also du kannst bei Tag solche Bilder machen, indem du zum Beispiel eine künstliche Nacht erzeugst. Dann nimmst du einen ND-Filter, einen sehr starken Neutral-Dichte-Filter oder Graufilter, der einfach nur dunkler macht. Den tust du vorne drauf, und dann kannst du je nach Stärke dieses Filters halt irgendwie am Tag 20 Sekunden belichten, und es wird nicht überbelichtet. Wie du es erkennst, im Zweifel gar nicht.
Also, du würdest bei jedem einzelnen dieser fünf Bilder sagen, ist alles bei Nacht gemacht worden.
Die meisten davon würde ich sagen, ja, es ist Nacht. Das ist Nacht oder ein ND-Filter, also das am Meer, das vierte zum Beispiel, das kann schon bei Tag sein, weil da von der Reflexion auf dem Beton da in dem Wasser, das sieht mir so ein bisschen nach Nacht, da hinten ist es sonnig aus. Aber generell, du kannst es einfach nicht sagen normalerweise.
Nächste Frage kommt von Jan. Wie macht ihr das, wenn ihr Handabzüge von analogen Fotos im Rahmen präsentieren wollt? Ich lasse gerne einen dünnen schwarzen Rand um das Bild stehen. Das beißt sich dann vermutlich mit dem Passepartout. Oder generell eher mit oder ohne Passepartout. Und das Kleinbildformat 2:3 passt ja oft vom Seitenverhältnis nicht so gut zu den Rahmen, die oft 3:4 oder 4:5 sind. Hier dann eher das Bild geeignet zuschneiden oder unterschiedlich große Ränder stehen lassen. Hui, gute Frage, ich habe nie drüber nachgedacht.
Ja, das ist eine super Frage und da gibt's auch keine wirklich eindeutige Antwort drauf. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern das ist eine gestalterische Aufgabe. Mhm. Und die hängt natürlich auch immer ein bisschen am Zeitgeist. Also wenn ich so alte Fotos von Oma mir angucke, da sind die Ränder noch so zackig geschnitten.
Stimmt.
Mit so einer Spezialschere. Ne?
Ja.
Dann habe ich schon schwarze Passepartouts und weiße Passepartouts gesehen. Keiner sagt, dass das in diesem Rahmen tatsächlich symmetrisch in der Mitte sein muss. Auch da kannst du ja bewegen. Guck dir mal diese Rahmen, diese Dreifachrahmen von Ikea an. Da ist ein Dreierpasspartout drin.
Ja.
Da gibt's aber mit Sicherheit auch die Möglichkeit. Also wir haben hier so ein Bild hängen. Das ist kein Bild. Das ist so ein Stich von einer Katze, die ist in dem Rahmen quasi ein bisschen nach oben verschoben.
Ja.
Das hat dann so ein Polaroid-Gefühl, so ein bisschen.
Ja, okay. Jetzt verstehe ich.
Dann ist die Frage, brauchst du überhaupt ein Passepartout oder nicht? Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Bilder einfach so zu präsentieren, dass sie bis zum Rand gehen oder bis zum Rahmen gehen. Das hängt aber wieder eher vom Geschmack ab. Ich mag so ein Passepartout ganz gerne, weil es gibt dem Bild so einen visuellen Platz zum Atmen.
Ja.
Es grenzt es ab vom Rest.
Ja, Passepartout finde ich immer toll.
Ist eine Bühne.
Ja.
Ist eine Bühne im Prinzip. Mhm. Dann die Frage, ob man jetzt das 2:3 Kleinbildformat zu den Rahmen, ob man das irgendwie zuschneiden soll oder nicht.
Mhm.
Auch das ist dir völlig freigestellt. Wenn das Bild das verträgt oder so, dann ist das okay. Ich habe mir ganz gerne mal immer wieder mal Passepartouts schneiden lassen, die dann auf das Bild passen. Also da gibt's Online-Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe das bei Hornbach, glaube ich. Die hatten vor Jahren, als ich das damals gemacht habe, hatten die noch so eine Bilderabteilung. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und da kannst du reingehen und sagen, ich möchte gerne Passepartouts. Hier sind die Außenmaße, hier sind die Innenmaße. Das soll da und da hin. Und zeigen Sie doch mal die Kartons her, die Sie haben. Und dann suchst du eine Farbe aus.
Habe ich auch schon mal gemacht. Ich weiß allerdings nicht mehr, was das für ein Baumarkt war. Aber würde mich wundern, wenn es das nicht immer noch gäbe. Gerade bei so in dieser Tapete-Wand-Tattoo-Abteilung irgendwie. Ja.
Hornbach Bilder, ich guck gerade mal, Bilderrahmen bei Hornbach
kaufen.
Also kannst du online machen, warte mal, da kann man mal Passepartout, kannst du kaufen. Weiß nicht, ob du da zuschneiden lassen kannst, also in den Märkten konnte ich das immer zuschneiden lassen. Und ja, letztendlich Geschmack, ne? Guck mal rum, was du so siehst und was dir gefällt und dann lass dich davon inspirieren.
Mal wieder, es gibt keine Regeln.
Bei Gestaltung gibt's keine. Es gibt nur Zeitströmungen und da muss man sich entscheiden, ob man sich denen unterwerfen möchte oder ob man lieber was anders machen möchte.
Anja schreibt, hey ihr beiden, ich bin angehende Reporterin, mache gerade ein Volontariat bei einer kleinen Zeitung in München. Wie ihr sicher wisst, reicht es heute nicht mehr, nur einigermaßen schreiben zu können. Als Journalistin muss man immer öfter auch sein eigener Fotograf oder eigene Fotografin sein. Ich habe einige Kollegen, ja, es waren irgendwie nur Männer, kennengelernt, die bringen beides wahnsinnig toll zusammen, aber ich tue mich da noch schwer, habe aber trotzdem gerade meine erste Kamera gekauft. Eine kleine XM1 von Fuji und dazu zwei gebrauchte Objektive. Habt ihr Tipps, wie ich nun anfangen soll? Habt ihr selbst Erfahrung mit Presse- oder Reportagefotografie? Nein, null. Ist das was anderes, als was man sonst so, also unser eins sonst so macht?
Naja, ja, jein, ja.
Ah!
Weißt du, ich wünschte, ich könnte jetzt aber so Antwort aus dem Ärmel schütteln.
Genau.
Also Pressefotografie ist natürlich, hat natürlich den Anspruch, erstmal ein Bild zu dem zu zeigen, was da ist.
Ne? Und die Leute aktuell ja, auszusehen, ne? Wahrscheinlich auch mal ein bisschen ja, Dynamik die, haben und so.
Ja, das ist die Frage. Also ich gehe jetzt mal so vom Extremfall aus, Kleintierzüchterverein, zeigt den Hasen des Monats oder so, dann hast du halt ein klassisches Bild, wo ein paar Leute vor der Kamera stehen und da willst du das Bild, da willst du erstmal keine wirklich künstlerischen Dinge machen,
ja,
sondern du willst das Bild haben. Und ich erinnere mich dran, früher war das immer so, dass natürlich die Pressemenschen immer einen dicken Blitz auf der Kamera hatten, damit sie das Bild haben. Und wenn sie das hatten und noch Zeit hatten, dann haben sie auch noch ein paar in Hochkomma künstlerische Bilder gemacht. Sie haben also dann irgendwie so, dass ich brauche noch ein paar Details und hier noch eine Hand und da noch ein Häschen aus nah. Die sind dann halt ein bisschen später. Aber das Bild erstmal haben. Jetzt ist das heute aber von der Technik schon mal was ganz anderes, weil heute kannst du da mit dem Smartphone hingehen und du hast das Bild. Ja. Fertig. Du brauchst nicht viel können, außer vielleicht tatsächlich ein bisschen gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was ich sagen würde, wo du dich erstmal ein bisschen reinknien solltest, Anja. Und das ist Gestaltung.
Ja.
Gestalte ich ein Bild? Also was gehört wohin? Da gehst du vielleicht am besten mal ganz, ganz an den Anfang unserer Fotoreihe zurück. Ich weiß jetzt nicht, welche das genau war, aber
ja,
wenn du auf rind.de auf den Fotografie-Dingens am Rand klickst, dann kriegst du alle Fotografie-Folgen.
Ja.
Das ist ein eigener Feed. Und da haben wir am Anfang in den ersten, gefühlt 10 Episoden.
Irgendwie sowas.
Haben wir das Thema Gestaltung mal ganz gründlich durchgekaut. Wirklich anfängertauglich. Und da steigst du ein.
Ja.
Da fängst du an.
Ja, das ist, was ich auch lernen musste. Es geht gar nicht darum, sich eine ordentliche Ausrüstung zu kaufen. Vor allen Dingen ist das Smartphone, also ein modernes Smartphone, mehr als gut genug für die, was weiß ich, wie viele Pixel, die in der Zeitung abgedruckt werden. Also da brauchst du ja überhaupt, das ist im Grunde mit Kanonen auf Stutzen geschossen. Ne? Also.
Und die XM1 ist völlig klasse, die Kamera ist super dafür. Sie ist kompakter als so eine dicke Spiegelreflex, hat aber wirklich gute Bildqualität.
Ja.
16 Megapixel, mehr als genug, deutlich mehr als genug.
Ja, mein Gott, wie viel hat denn so ein Zeitungsbild? 0,3 Megapixel oder sowas?
Ja, ich weiß nicht, ob die Zeitungen, die drucken ja heute manchmal auch ein bisschen besser als diese Klötze, okay, ja, die wir noch aus den 80er Jahren kennen.
Stimmt.
Ne? Da hat sich ja auch ein bisschen was getan, aber trotzdem, es ist, ja. Also deshalb macht dir mal keine Gedanken über die Technik, sondern schau mal in das Thema Gestaltung rein. Das ist so mein Tipp.
Lea schreibt, ich mache viel Landschaftsfotografie, da kommt man natürlich früher oder später an die Grenzen der Dynamik, des Dynamikumfangs der Kamera. Daher denke ich aktuell darüber nach, meine Ausrüstung um ein Filterset von Nisi zu ergänzen. Besonders das Nisi 75mm Professional Kit habe ich dabei im Blick. Jetzt meine Frage, habt ihr Erfahrung mit dem Hersteller, was könnt ihr zu Preisen, Qualität sagen und welche Filtertypen sind zu empfehlen, beziehungsweise verwendet ihr wofür am öftesten, wenn überhaupt natürlich. Auch da bin ich wieder raus.
Also.
Filter, wer braucht schon Filter?
Na, Lea spricht jetzt hier hauptsächlich von ND-Filtern.
Okay.
Also neutrale Dichtefilter und zwar graduierte ND-Filter, also Filter, die nur einen Teil des Bildes abdecken.
Mhm.
Also die quasi so ein Verlaufsfilter von grau nach durchsichtig. Und was du damit tust, ist, du machst damit bei Landschaftsfotografie den hellen Himmel etwas dunkler.
Ja.
Du passt den mehr an den Vordergrund an und damit kannst du dann auch, kurz gesagt, geilere Bilder machen, weil dieser Dynamikunterschied zwischen dem dunkleren Vordergrund und dem hellen Himmel nicht so krass ist und die Kamera nicht so hart arbeiten muss.
Mhm.
Und da gibt es verschiedene Hersteller und die unterscheiden sich. Unter anderem darin, wie sie denn filtern, weil du hast die, so ein Filter ist ja im Idealfall neutral.
Ja. Ne?
Also neutral heißt, dass das
wird halt einfach nur dunkler.
Ein bisschen dunkler wird, fertig. Das Problem ist aber, dass du lange belichtest mit diesen ND-Filtern oder länger belichtest und dann kommen so Sachen ins Spiel, wie zum Beispiel, dass die Kamera also der Filter versucht, das den sichtbaren Bereich des Spektrums dunkler zu machen, aber irgendwann hört die Filterwirkung des Filters auf. Zum Beispiel im Infrarotbereich ist ja irgendwann Ende und dann kommt da mehr Infrarotlicht plötzlich aufs Bild als vorher. Und dann hast du plötzlich so ein Magenta-Rotstich im Bild. Das passiert manchmal bei diesen ND-Filtern. Und das, ich kann jetzt keine pauschale Aussage machen, welcher Filter jetzt für deine Kamera das Richtige ist, weil das tatsächlich, also die Kameras haben halt auch Filter. Und wenn diese Filter mit den Filtern, die du vorne drauf machst, nicht überlappen, dann kannst du möglicherweise solche Farbprobleme kriegen. Das kann auch sein, wenn die Filterhersteller da jetzt irgendwie ja billig sind und die Filtermaterialien, die sie verwenden, nicht gut genug sind, weil sie halt günstiger sind, dann kannst du solche Effekte auch haben. Nisi habe ich jetzt persönlich noch nicht in der Hand gehabt, aber ich höre Gutes. Aber das ist alles, was ich sagen kann. Also hinterher bitte nicht schreiend kommen und sagen, du hast gesagt, das ist super. Aber ich habe von Nisi gute Sachen gehört und das ist alles, was ich sagen kann. Ansonsten so ein Filterset. Oh, was legst du da hin für so ein Filterset?
Ist nicht billig, ne?
Ein Huni.
Ja.
Für ein, aber ohne einen ND-Grad-Filter, nur mit einem Landscape-Polar-Pol-Filter.
Ohne einen ND-Was-Filter?
Ein GND, Graduated ND-Filter. Entschuldigung.
Ah, ja.
ND-Grad nennt man die auch. Dann okay. Zahlst du dann nochmal so 70 Euro für so ein ND-Grad. Ja, das ist aber so in line mit auch, also Lee-Filter. Ich hab von Lee-Filter habe ich das. Mhm. Bin auch zufrieden damit. Dann gibt's noch Kucker.
Kucke?
Kucke? C-O-K-I-N oder ja. Kucker, das sind Franzosen. Und
I gucke.
Für mich funktioniert das Lee-Filter-Zeug gut, aber ich höre auch von Leuten, die sagen, das Nisi-Zeug funktioniert für sie gut. Also würde ich jetzt, es spricht nichts dagegen, das einfach mal zu probieren.
Während du redest, spiele ich übrigens mit dieser App rum, die du eben gesagt hast. Ist ihren Namen schon wieder? Agentum. Das macht echt ein schönes Bild.
Das ist gut, oder?
Ja, ja, ist super. Also jetzt muss ich aber wieder ran, glaube ich.
Knackig schwarz-weiß.
Ja, echt schön. Adi schreibt, vor einem Jahr hat Chris erzählt, dass ein Kollege vor Gericht steht wegen Einbruch. Was ist draus geworden? Wo gibt's die Fotos? Die Langversion, für alle, die damals die Sendung nicht gehört haben. Ich habe gerade die Fotografie von vor einem Jahr gehört. Das war Folge 891. In der reißt Chris kurz an, dass ein Bekannter von ihm in New York vor Gericht muss, weil er irgendwo in ein altes Gebäude eingebrochen ist. Trespassing wird da ja groß geschrieben. Könnte Chris erzählen, A, was er genau gemacht hat, der Kollege, B, wie das Verfahren ausgegangen ist und besonders C, einen Link zu den dabei entstandenen Bildern bereitstellen?
Kann ich nicht.
Also, zack, nächste Frage.
Nee, also der Kollege oder Freund ist Kanadier und war in den USA und wurde dort eben geschnappt, weil er Urban Exploration Urbex gemacht hat, also irgendwo eingestiegen ist quasi in ein aufgegebenes abandoned building und das das war eine ziemlich arschige Aktion. Da war halt irgendein Jungpolizist, der unbedingt seine Sternchen haben wollte.
Sporen verdienen wollte.
Der ist dann so richtig abgegangen und wow. Es wurde vor Gericht gezerrt und hatte dann irgendwie Einreiseverbot in die USA. Ich weiß, dass das mittlerweile irgendwie verjährt ist. Also hat er irgendwie so darf jetzt wieder quasi. Und ja, aber ich glaube, die Bilder hat er tatsächlich nicht ausgestellt, aus genau dem Grund, weil es halt doch irgendwie rechtliche Probleme gegeben hat.
Krass.
Ich glaube, er ist nochmal, so viel ich weiß, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr intensiv mit ihm darüber gesprochen, aber so viel ich weiß, ist er mit einem blauen Auge davongekommen und ja, alles ist wieder gut, aber ich glaube, diese Episode, die will er nicht auch noch öffentlich ausstellen.
Schade eigentlich, ne? Aber gut. Markus schreibt, bedingt durch die Corona-Krise bin ich zum Video-Fuzzi meiner Kirchengemeinde geworden. Wir nehmen kurze Andachten in der Kirche mit allem, was so da war, auf. Mit einem iPhone, einem Huawei-Handy, einer GoPro 5, einer Nikon D3200. Trotz der unterschiedlichen Kameras erziele ich doch sehr gute Gesamtaufnahmen. Einzig die Nikon bereitet mir Kopfschmerzen, da sie die Farben immer viel zu blass aufnimmt. Und dann muss ich in iMovie nachregeln, was meist nicht so schön aussieht. Habt ihr Tipps, wie ich die Sättigung der Nikon schon vor der Aufnahme erhöhen kann? Ich würde sie ja einfach nicht benutzen, aber gut. wenn alles andere super aussieht.
Wenn du alles hast und fertig. Also jetzt haben wir einen ganz prinzipiellen Unterschied. Und zwar sind ist die Nikon 3200, ist eine Spiegelreflexkamera und die macht erstmal bei Definition Bilder, die nicht so ganz knacken.
Mhm.
Weil die willst du wahrscheinlich noch nachbearbeiten. So ein iPhone und ein Huawei Handy und eine GoPro 5, die knallen halt ran. Ne, die haben halt schon mal so ein Bild, was sehr knackig hinten rauskommt. Und deshalb, also die Nikon macht's eigentlich richtig. Nur im Vergleich zu den anderen sieht sie halt lau aus.
Ja.
Das ist aber immer das Problem. Das sind Leute, die von einer kleinen Kamera, von einer Smartphone-Kamera irgendwie dann mal wechseln auf eine Spiegellose, auf eine Spiegelreflex, die dann erstmal erschüttert sind, weil das alles so ein bisschen mumpfiger aussieht, weil sie nicht wissen, dass sie hinterher noch was knallen müssen. Bei der Nikon, ich bin jetzt kein Nikonianer, ich kann es also nicht genau sagen, aber bei Canon hast du diesen Bildstil, Image Style, Picture Style, den du quasi einstellen kannst, indem du einstellen kannst, wie das Bild ja in der Kamera schon bearbeitet werden soll. Das ist dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel JPEGs fotografierst.
Ist das so dieses, wo du sagst, so hier mach mal wie so ein X-Pro2 oder XP2-Film, ja, oder so diese.
Bei den Fujis kannst du dann irgendwie deine Velvia, Provia,
ja, genau.
Filme einstellen. Bei Nikon heißt es dann Vivid zum Beispiel. Das wäre ein Bildprofil bei Nikon, was ich dafür auswählen würde. Vivid ist halt knackig, lebendig, bisschen kontrastiger. Und dann kannst du diese Bildstile in der Kamera noch ein bisschen adaptieren. Kannst du sagen, okay, das knallt mir noch nicht genug, dann gehe ich jetzt da rein und editiere das noch, damit der Kontrast noch ein bisschen stärker wird. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Nikon, ja, das ist die Frage, das steht jetzt hier nicht, wie das Bild aus der Nikon rauskommt. Ja, das mittlerweile.
Wie meinst du rauskommt?
Ja, das Bild muss ja jetzt irgendwie, wenn er da sagt, er nimmt das auf, kann er das natürlich möglicherweise in der Nikon direkt auf die Karte aufnehmen, also Rekord drücken und dann wird die Speicherkarte mit dem Video vollgeschrieben. Oder er hat irgendwo einen Ausgang über HDMI in einen Videomischer, in irgend so ein Kästchen von Blackmagic und dann quasi macht er so einen Live-Mix mit verschiedenen Kameras, wo er hin und her schält. Das ist heute eigentlich auch nicht mehr so schwierig zu machen. Mache ich hier quasi ständig. Oder du machst es in Software mit OBS oder sowas. Das ist jetzt die Frage, wie kommt das Bild, wenn er das live produziert, aus der Nikon raus? Fällt das quasi aus dem HDMI raus oder fällt das über die heute auch üblichen USB Webcam-Treiber raus, ne? Diese ganzen Hersteller, dank Covid haben die jetzt alle so eine Software mit ausgeliefert,
wo du dann über den
USB-Ausgang quasi das Ding als Webcam benutzen kannst. Und ich denke, dass da unterschiedliche Ausgänge dann auch noch unterschiedliche Bearbeitungen haben könnten. Aber das ist nur eine Vermutung. Ansonsten wird dir wahrscheinlich nichts übrig bleiben, als hinterher dann an dem Bild halt noch ein bisschen zu knallen. Wenn du sagst, du machst das in iMovie, dann, ja, iMovie hat halt nicht so viele Möglichkeiten, das hübsch zu machen.
Aber wahrscheinlich ist das Einzige, was man wirklich bedienen kann, wenn man nicht tief in so Software einsteigen will. Ne?
Ja. Ist auch so. iMovie ist da relativ einfach. Und ich vermute auch, dass er das tatsächlich hinterher zusammenbastelt, weil iMovie macht das nicht live. Das heißt, vermutlich nimmt er einfach in den Kameras auf und wirft es hinterher nach iMovie und schneidet es da zusammen. Aber ja, da wird dir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, erstmal als das hinterher nachzuregeln. Es sei denn, du schaffst das in der Kamera. Da würde ich mir tatsächlich mal diese Bildstile angucken und mach einfach mal so ein paar Vergleichsaufnahmen mit verschiedenen Bildstilen. Dann hast du relativ schnell raus, ob es was bringt und wie viel es bringt.
Ich würde ja tatsächlich, was ich eben mehr oder weniger zum Scherz gesagt habe, eigentlich ernst meinen und sagen, dann lass die Nikon halt weg und leih dir noch ein anderes iPhone dazu. Wenn es gut und genug, wenn die anderen gut aussehen, würde ich halt echt sagen, na gut,
dann halt die Billo-Variante. Das ist immer das Ding, ne? Du hast mehrere Kameras und du willst, dass die hinterher so aussehen wie aus einem Guss, dann das ist ein gängiges Problem, du bist nicht alleine.
Nee, das merken wir auch gerade, neulich schon mal erzählt, dass wir so ein Podcast-Projekt hier mit eigener Firmengründung und so, weil wir jetzt auch eine Podcast-Bude gründen wollen und sowas. Und wir machen halt auch, also es ist eine Situation, ich sitze mit dem Gesprächspartner am Tisch und wir haben drei Kameras. Ja? Eine totale und zwei nahe. Ach,
du machst Kamera?
Nein, nicht ich mache die Kamera, das macht dann mein.
Ja, aber du bist on Video.
Ja, ich diskutiere noch. Also ich diskutiere wirklich noch, weil ich kann das nicht, ich sehe mich wirklich, also ich sehe das und kriege eine Krise. Aber eventuell muss das Problem ist halt, wie sagt mein Geschäftspartner, sagt immer, weißt du, Holgi, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt. Ja? Und wir bieten Verbraucherservice-Podcasts an, sozusagen. Ja. Also und er sagte, wir müssen da irgendwie irgendwas machen, und er überredet mich gerade wirklich seit Wochen, wenn nicht Monaten dazu, dass ich mich da ins Bild setze.
Wenn du dich da mal dran gewöhnt hast, machen wir ja auch Video. Ich habe ja viele meiner Podcasts mittlerweile mit Video auch angereichert.
Ja.
Seit Corona, da hatte ich mal Zeit, mich endlich mal um das Thema auch nicht zu kümmern. Mhm. Und habe da jetzt mittlerweile auch eine Consultancy aufgemacht, eine Beratung für das Thema Remote-Gäste in guter Qualität einzubinden.
Ah.
Und zwar auf Video und Audio.
Mhm.
Da gibt es nämlich mittlerweile tatsächlich Möglichkeiten.
Na hier, wie das heißt denn diese Software, die so furchtbar viel Geld haben will für diese Squadcast? Nee, für Umme.
Für Umme und mit Latenzen unter 200 Millisekunden.
Das ist interessant.
Nicht wahr?
Das ist wirklich interessant. Dann kann man.
Also das gibt's Open Source. Das Produkt heißt OBS Ninja. Und das ist recht nerdig. Ne? Man muss da, das hat eine, wie sagt man so schön, eine steile Lernkurve. Man muss tatsächlich recht intensiv sich mit beschäftigen, was ich die letzten 7 Monate gemacht habe.
Ja, aber vielleicht ist es ja möglich. Intensiv. Vielleicht ist es ja möglich, sowas zu machen wie, weiß nicht, dass du sagst, okay, ich habe mich damit intensiv beschäftigt, sag mir, was du machen willst. Ich schicke dir eine Konfiguration, dafür schickst du mir 50 Euro oder sowas.
Ich schicke dir gerade mal einen Link. Ich habe das natürlich, ich habe da so eine Website gemacht, OBS Ninja Academy heißt das Ding.
Ah ja, guck an.
Und da wird Beratung und Training angeboten.
Ja.
Das mache ich, weil ich tatsächlich da mittlerweile, ich sehe so viel schlechtes Video und Audio da draußen, remote,
ne,
mit Zoom und Skype, die haben alle ihren Platz, aber sie sind alle nicht wirklich geeignet für Produktionen. Sie sind fürs Miteinander sprechen sind sie geeignet, aber wenn du dann eine ordentliche Produktion machen willst, wo hinterher was rausfällt, was gut aussieht und gut klingt und eine flüssige Unterhaltung möglich macht mit jemand, der in Australien sitzt oder so, dann brauchst du halt momentan was Cutting Edge ist, und das ist dann von der Bedienung eher anspruchsvoll, und das habe ich mittlerweile echt gut drauf.
Ah, sehr cool.
Kannst du mal einen Link in die Shownotes machen?
Ja, mache ich. Ist schon eine drin.
Eine Werbung, aber...
Ja, Mai, von irgendwas müssen wir halt leben, ne? Was wir jedenfalls da machen, ist, wir haben auch 3 Kameras, das sind 2 iPhones. Mhm. 2 iPhones und ja, im Grunde das gleiche Setup, was wir da gerade auch gehört haben. 2 iPhones und eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Nikon, eine Canon oder sonst irgendwie was. Und es ist wirklich ein sehr unterschiedliches Bild. Was wir allerdings machen, ist, wir haben einen Greenscreen hinten, wo dann auch noch Zeug ist, weißt du, so nächtliche Autofahrt durch die Stadt oder was auch immer man so hat irgendwie. Und dadurch merkst du es dann nicht mehr ganz so stark, weil da sind halt 2 so sprechende Köpfe, aber ja.
Weißt du, erinnerst du dich an MTV in den 80ern, als die damals so Interviews hatten? Da hatten die manchmal noch so eine Handkamera, die ganz gruselig schwarz-weiß mit echt bewusst schlechter Bildqualität irgendwie daherkommt?
Nee.
Also das waren so typische MTV-Interviews der frühen Tage in Deutschland. Und der Grund, warum sie, und das hat so einen Grungy-Effekt, das war wirklich so, mit Absicht so ein bisschen abgefuckt. Und was sie gemacht haben, sie haben einfach die hatten halt für die Handkamera tatsächlich nur eine schlechte Kamera.
Ja.
Und haben das dann ganz bewusst noch verschlechtert, damit das dann so wie Absicht rüberkommt.
Ja.
Also vielleicht könnt ihr die Kamera, die schlecht ist, einfach irgendwie
schlechter machen.
Weiß ich. So ein Decimates draufpacken oder so ein Hyperspective,
Ach, das Glitch, ist ja, da wird's ja dann schon Kunst. Also uns geht's ja wirklich nur darum, das nicht nur als Audio, also als Podcast zu verbreiten, sondern auch noch was auf YouTube zu haben, wo die Leute nicht 20 Minuten lang auf ein Standbild glotzen, während wir über...
Das tun die Leute nicht.
Weiß ich nicht, während wir über Lämpchen im Armaturenbrett reden oder irgend sowas, weißt du, das ist halt irgendwie, ja, das, ja. Aber mal gucken.
Ist das schon raus?
Nee, ist noch nicht raus. Wir sind noch am Basteln. Wir haben auch eine Firma gegründet.
Das heißt, du machst jetzt quasi, das ist jetzt quasi ein Scoop hier. Das ist eine.
Je nachdem, wann diese Sendung hier erscheint, ist das ein Scoop, ja.
Stimmt, du hast ja die Kontrolle. Mitte 2021. Ja, genau.
Nee, also das ist so komplett nebenbei, hat mit allem, was ich sonst mache, nichts zu tun. Und ich habe einfach, also, ist ja egal, also im Zweifelsfall veröffentliche ich die Sendung hier einfach so spät, dass es egal, dass ich nicht, ich weiß nicht, ob ich ein Geheimnis verrate. Also kennst du den Autopapst?
Nee.
Das ist ein Kollege von mir, Andreas Kessler heißt der. Das ist so ein Typ, der hat, ich glaube, Andreas ist, glaube ich, eigentlich BWLer oder sowas. Oder? Nee, noch irgendwie was Abseitigeres. Egal. Jedenfalls so typische Karriere. So mit 15 angefangen am Mofa zu schrauben, dann irgendwann immer ein Auto haben wollen und dann angefangen dran selber zu schrauben. Ist er zum Radio, zu so einem Privatsender hier in Berlin, den es schon lange nicht mehr gibt, ist dann irgendwann zu Radio 1, hat er auch eine Sendung am Wochenende mit einer Kollegin zusammen. Heißt die Sonntagsfahrer. Der hat absolut Kameraerfahrung. Hat auch im ZDF bei Wieso, glaube ich, macht er dann auch so Tipps. Und der ist halt wirklich, irgendjemand hat den mal als Autopapst bezeichnet on air. Und seitdem ist er der Autopapst. Und der macht halt wirklich so Sachen. Also ich hab den immer gerne gehört, damals noch im Privatsender. Und da gab's mal, du konntest halt anrufen bei ihm und so Fragen stellen, wenn irgendwas mit deinem Auto ist. So. Und da rief eine Frau an und sagte, ich habe hier irgendwie, also ich will hier einsteigen und drehe den Schlüssel und das geht nicht, aber das macht so ein Geräusch dabei. Sagt, ja, was ist denn das für ein Auto? Ja, es ist ein 1,6 Liter Opel Astra von 1986 oder so. Ja, passen Sie auf. Gehen Sie mal vorne, machen Sie mal die Motorhaube auf. Ja, okay. So, sehen Sie da hinten das kleine grüne Kästchen? Ja, machen Sie das mal ab, pusten Sie mal rein, machen Sie das mal drauf, starten Sie nochmal. Wumm! Andreas ist in der Lage, Fernheilung an Automobilen vorzunehmen. Und mit dem machen wir jetzt einfach eine Podcast-Serie.
Ja.
Und zwar so richtig so gucken, dass wir immer nur ein Thema haben, es nicht zu lang machen, immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas. Ja. Und wollen versuchen, und dafür haben wir eine eigene kleine Firma gegründet.
Alles klar.
Und wollen halt gucken, ob wir von dem Podcast-Marktkuchen noch ein bisschen was abkriegen. Wollen erstmal anfangen, das über Crowdfunding zu machen. Auch so mit so Bonus-Episoden für Abonnenten oder Bonus-Sachen für Abonnenten und so Zeugs. Und natürlich idealerweise dann irgendwie Werbung an die Automobilindustrie verkaufen oder so und uns damit die Taschen vollstopfen.
Ja, naja, aber, und das da haben so wir jetzt Idee. Also drei unterschiedliche Kameras.
Da haben wir drei, genau.
Zwei Föhner und ein...
Zwei Föhne, was?
Föhner, der Phones.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so Spezialsprech, weil irgendwie Föhn, so wie bei meinem Airfryer. Ja,
aber
ist okay,
ich meine, aber das finde ich also...
Das ist, was wir vorhaben und da haben wir halt gedacht, bevor wir jetzt irgendwie, ich hab die ganze Zeit versucht zu sagen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eigentlich würde mir ja reichen, wenn da irgendwie nur so ein Video laufen würde, wo so eine Fahrt durch die Landschaft, ne? Deutschlands schönste Landstraßen oder irgendwie sowas. Ja,
Das guckt keiner.
Visuell. Aber guckt jemand, wo zwei so eine Köppe da einfach nur sitzen und quatschen und sich dauernd an die Nase kratzen? Okay,
weißt du, wir haben ja bei Happy Shooting seit Jahren diesen Sponsor Enjoy Camera, der uns immer wieder so Gadgets schicken und dann testen wir die und so weiter. Und der Ingo von da, der hat mich kürzlich gefragt, das ist kürzlich schon eine Weile her, ob ich ihm mal helfen kann, einen Podcast zu starten. Mhm. Dann hat er angefangen, einen Podcast, also habe ich dann ein bisschen Beratung gemacht und haben sie Hardware angeschafft und gute Mikrofone und so weiter. Und dann war irgendwann auch die Frage im Raum, wollen wir da, dass wir auch Video machen wollen.
Ja.
Und so, okay, wie macht man ein Video? Naja, zwei Köpfe, ja, funktioniert das? Und mittlerweile, und die machen das jetzt, das sind im Prinzip tatsächlich ein paar Leute halt, die mit Mikrofon vor der Kamera sitzen und miteinander reden. Ja. Ohne groß rein editiertes Zeug und so weiter.
Ja, aber das finde ich... Ja.
Die haben 5000 Subscriber auf YouTube.
Scheiße. Also ich hab mir jetzt auch dann irgendwie ein paar so Sachen angeguckt, wo halt Podcasts auch Video machen. Das meistens ist das ja wirklich so, dass irgendjemand einfach nur ein iPhone hingestellt hat, das eine Totale von dem Tisch aufnimmt, wo drei oder vier Leute sitzen und die reden einfach nur.
Ist da im Prinzip so in gut, weil das ist ja ein Fotoladen.
Ja, klar, ja gut.
Aber
ja.
Aber letztendlich ist das so.
Ne? Das heißt, es ist fast egal, wie räudig es aussieht. Hauptsache, man sieht, was passiert.
Es gibt Leute, die das, also A, gibt es Leute, die gerne so ein Video in der Ecke vom Bildschirm einfach laufen haben, statt einen Podcast zu hören. Mhm. Das gibt es einfach. Es gibt auf YouTube einfach nochmal ein anderes Publikum. Also es gibt viele Leute, die sich das Zeug auf YouTube geben, aber nicht per Podcast-App hören. Mhm. Also ich habe das jetzt so oft feststellen müssen, dass der Medienschritt von einem Medium ins andere, einfach, dass die Leute das nicht machen, sondern die haben ihr Lieblingsmedium und da bleiben die. Ich habe ja in USA, bin ich ja einmal die Woche vor irgendwie 2 Millionen Leuten im Radio und erzähl da was. Und als ich das vor 14 Jahren mal angefangen habe, dann war das tatsächlich die große Hoffnung, dass das meinen Podcast zum Explodieren bringt, so richtig. Überhaupt nicht.
Das ist eigentlich Wahnsinn.
Vom Rad, und das ist beides Hörmedium, aber der Schritt vom Zurücklehnmedium Radio, ne, wo du quasi kuratiertes Zeug in die Ohren bekommst, ja, hin zum Aktivmedium Podcast, wo du dich entscheiden musst, was du da tust, und du musst abonnieren und sortieren und was weiß ich, den Schritt machen viele einfach nicht. Das ist total interessant. Also deshalb hast du
YouTube
so eine andere.
Bei YouTube hast du dann durch den Empfehlungsalgorithmus eher eine Chance, dass du gefunden wirst zufällig, ne?
Naja, der wird natürlich heute auch gegamed von allen Seiten. Ja, gut, aber du bekommst ein anderes Publikum. Das überlappt nicht. Oder zumindest nicht viel. Das ist so die Erfahrung.
Apropos Publikum, wir haben ja noch Fragen zu beantworten hier. Eva schreibt, ich habe zwei Fragen. Beim Fotografieren habe ich ganz oft die Wolken mit ganz viel Rauschen, obwohl ich ISO 100 benutze. Meistens ist es so, dass wenn es ein bisschen dunkler ist, mache ich ein unterbelichtetes Foto und dann versuche ich es in Affinity Photo heller zu machen. Dann ist aber das Rauschen in den Wolken zu stark. Beim Denoise in Affinity bekomme ich sogar Posterize-Effekt, was immer das ist. Was kann ich tun, schöne Fotos ohne Rauschen zu bekommen? Wenn ich höhere ISO nutze, gibt's ja noch mehr mit Rauschen. Und lohnt sich noch RAW-Fotos zu bearbeiten, oder sind JPEGs von der Qualität ausreichend, und einfacher zu bearbeiten, weil da die Kamerahersteller schon die besten Algorithmen verwenden?
Okay, also fangen wir mal.
Posterize-Effekt, was ist das?
Posterize-Effekt ist, wenn du ein JPEG nimmst von einem blauen Himmel und das dann mal im Kontrast hochziehst, dann bekommst du so Treppenstufen. Ne? Dann bekommst du so einzelne Bänder. So Banding, das nennt man das. Ja, das ist jetzt ganz schwer zu beantworten, weil da steht überhaupt nicht drin, was für eine Kamera du hast, ob du JPEG oder RAW fotografierst und so weiter. Das eine, was ich sehe, ist, dass du eher ein unterbelichtetes Foto machst und es dann hinterher hochziehst, heller machst. Und das ist möglicherweise schon Teil des Problems, weil Bilder, die niedrig belichtet sind und hinterher künstlich hochgezogen werden, neigen dazu, dass sowas passiert. Vor allem, wenn sie JPEGs sind, weil im JPEG ist so wenig Information drin, dass du da nicht mehr viel tun kannst, bevor du irgendwelche Artefakte siehst. Und dann ist natürlich das Problem, wenn du jetzt eine Kamera hast mit einem winzigen Sensor, dann hast du möglicherweise einfach mehr, oder also ziemlich sicher einfach potenziell bei der gleichen ISO mehr Rauschen im Bild als mit größeren Sensoren. Das heißt, die Frage, die würde ich dir dann auch noch stellen. Und generell, wenn du hinterher bearbeiten willst, nimm RAW. Da hast du deutlich mehr Möglichkeiten. Dann steht da auch nicht, also was ist das für eine Kamera? Ist die 10 Jahre alt? Dann ist das möglicherweise echt ein Problem, weil dann ist die mit hohen ISOs halt tatsächlich nicht gut. Und da hat sie in den letzten 10 Jahren einfach unglaublich viel bei den Sensoren getan. Das wären so die ersten 3, 4 Punkte, die ich dazu hätte. Mehr Informationen, dann gibt's auch mehr Antwort.
Aber wenn du die Wolken nicht unterbelichtest, dann wird der Rest natürlich total überbelichtet, ne? Und dann muss es wieder runterregen.
Nochmal zurück zu Lea, wenn man Landschaftsfotografie tatsächlich gern machen will, dann braucht man halt auch, oder dann hilft auch so ein graduierter ND-Verlaufsfilter, mit dem man dann eben den Himmel runterzieht in der Helligkeit, um ihn der Landschaft anzupassen. Um den Himmel der Landschaft in der Helligkeit anzupassen, weil dann die Kamera eben nicht so ein Spagat machen muss zwischen dunklem Vordergrund und hellem Himmel. Und vielleicht ist das auch schon das Problem, dass hier dieser Dynamikumfang, aber da steht jetzt auch leider in der Frage nicht drin, ob das jetzt Landschaftsfotografie ist oder sonst was. Wobei, naja, Wolken, okay. Ja, es ist für Kameras immer noch sehr, sehr schwierig, diesen Spagat sauber hinzukriegen. Da sind jetzt heute tatsächlich so iPhones und Smartphones allgemein, aktuellere, sind da deutlich besser oft, weil sie zum Beispiel automatisch HDR machen. Die machen einfach mehrere Bilder. Mhm. Die fangen schon an zu fotografieren, bevor du auf den Knopf gedrückt hast. Und dann hältst du die Kamera auf die Landschaft, da werden schon Bilder gemacht, dann drückst du den Knopf, dann werden nochmal Bilder gemacht und hinterher werden dann 6, 7, 8 Bilder in der Kamera mit verschiedenen Belichtungen zusammengerechnet, und das passiert in einer halben Sekunde und du hast dein Bild. Das ist so die Magie der Computational Photography in den Smartphones. Und wenn die Kamera 10 Jahre alt ist und eine 10 Jahre alte Spiegelreflex ist, dann macht die das halt mit Sicherheit nicht.
Ich habe neulich saß ich mit, also wir haben ja geheiratet und das halt mitten in
der... Wir haben geheiratet?
Nee, nicht wir, aber Katrin und ich haben ja geheiratet. Und
Scheiß, gratuliere.
Dann kam aus Hamburg mein bester Freund als Trauzeuge tatsächlich angereist und wir haben sogar noch einen Junggesellenabschied unter solchen Bedingungen gemacht.
Ach du Schande.
Und zwar haben wir, es hatte in seiner tragischen Räudigkeit, aber was unglaublich, also das werde ich nicht vergessen. Wir haben halt am Vorabend der Hochzeit auf Campingstühlen bei mir im Vorgarten gesessen und Dosenbier getrunken.
Was ich irgendwie, ja, perfekt.
Abstand gehalten, ne? Dann kam irgendwann noch mein Nachbar vorbei und meinte, was ist denn hier los? Und ich, ja, hier Junggesellenabschied, willst du ein Bier? Oh ja, hat er sich auch noch dazugestellt, natürlich mit Abstand. Also das werde ich wahrscheinlich eher mich dran erinnern, als an irgendwie, wir sind die ganze Nacht durch die Kneipen gezogen, sowas. Und Christoph hat ein Android-Handy und hat dann diese Sitzsituation mit den leeren Bierdosen und so fotografiert. Es war dunkel und das ist ein sehr schönes Foto geworden, also so, ne, so Nightshot-mäßig und sowas. Und er meinte, ja, also diese Nachtfotografie funktioniert total gut mit dem Gerät. Und dann habe ich mir gedacht, Himmel, Arsch und Zwirn, ich habe ein iPhone, das fast doppelt so teuer ist wie das von ihm, das Gerät. Warum macht meins das nicht? Oder habe ich die Einstellung dafür nicht gefunden? Weil wenn ich diese Situation fotografiere, ist es so dunkel, wie es dunkel ist. Also praktisch das, ja, das Original.
Welches iPhone hast du denn?
Ich habe ein, das ist ein XS Max. Ja.
Mittlerweile, also ab dem 11er jetzt speziell, also ab 11er und folgende haben diese Night-Modus eingebaut.
Aber das Bild, das ich da gemacht habe, ist das ist halt ein dunkles Bild. Und bei Christoph ist das Bild hell.
Fast taghell, ja.
Ja.
Was machen die Kameras? Die machen genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie machen einfach viele Bilder und ja, das auch von schon bevor du auf den Knopf drückst. Und sie machen Bilder mit verschiedenen Belichtungen. Und die Kamera macht quasi so eine Detection, die kriegt dann mit, oh, es ist dunkel, ich muss jetzt in den Night-Modus gehen. So macht das iPhone ab 11.
Und
macht dann viele Bilder und rechnet die so zusammen, okay, dass dann also quasi die dunklen Seiten aufgehellt sind und einfach mehr hell ist. Das kann das 10er noch nicht.
Und es ist, okay, verstehe.
Kann aber auch nicht jede Kamera. Ich glaube, das ist nur die Normalkamera. Also wenn du ein iPhone mit mehreren Linsen hast, dann ist zumindest beim 11er nur die normale Linse das Night-Foto mäßig.
Wieder ein Grund, dass ich ein neues iPhone haben muss.
Ich glaube, beim 12er können es dann mehr Kameras.
Gas.
Du willst doch nur eine
Rechtfertigung. Genau, ich habe einen guten Grund gefunden. Kommen wir zur Bilderschau.
Machen wir
Bilder. Falls ihr Fragen habt, ne, Einreichungen zu den Fragen, wie immer unter dem Link im Blog zur Sendung vrint.de. Genauso Einreichungen zur Bilderschau.
Das ist übrigens nicht nur ein Angebot, sondern das ist eine Aufforderung.
Das ist, ja. Ansonsten ist diese Sendung jeweils nach einer halben Stunde zu Ende und wir reden über Bürostühle.
Weil wir tatsächlich jetzt bei den, wir können wir auch machen. Weil wir tatsächlich bei den Fragen jetzt, sagen wir mal, 2, 4, 6, 7, 8 Stück haben wir noch.
Ja, wir haben noch eine Sendung frei. Also eine Sendung schaffen wir noch.
Eine Sendung können wir noch und bei den Bildern ist es ähnlich. Also schickt uns Fragen, schickt uns Bilder in den Links und zur Sendung findet ihr auch diese Links. Auf jetzt, zack, zack.
Zack, zack, womit fangen wir an? Wir fangen an mit Andreas und Erleuchtung.
Genau.
Wow.
Ist das ein geiles Bild oder was?
Das ist eine Langzeitbelichtung in irgendeiner Kathedrale.
Ja, ich weiß nicht
tagsüber,
wo, das ist aber irgendeine Kirche oder sowas.
Ja, Kirche, Kathedrale, tagsüber. Die Sonne scheint rein durch die bunten Fenster. Und es ist so lange belichtet, dass die Leute, die da rumlaufen, so ghosten. Sehr geil.
Genau, und dann ist das Bild noch aus einer Fußbodenperspektive. Also da hat der Andreas die Kamera irgendwie auf den Fußboden gestellt, nehme ich an.
In Barcelona ist das
sehr weitwinklig. Ist das die Sagrada Familia?
Das weiß ich nicht.
Die sieht doch anders aus. Ich war da noch nicht drin.
Wie
Upgrade? Egal, ist auf jeden Fall, ist es hübsch. Und da haben wir das dann auch dieses bunte Licht durch die bunten Fenster noch. Und es hat einfach sowas, ja, also ein gelungenes Bild, wo er sich wahrscheinlich gar nicht gedacht hat, oder wo es einfach nur mal ausprobiert hat, weil sowas probierst du aus.
Ja, wobei dieses bunte Licht, was da von links, die Sonne scheint von links durch diese Buntglasfenster, das wird man schon sehen, wenn man da drin steht und sich denken, ach, das mache ich mal, ne?
Wahrscheinlich, und natürlich weitwinklig nach oben, dann werden diese Säulen auch entsprechend majestätisch.
Ja. Und so. Blende 4,5, 25 Sekunden ISO 800. Da muss es aber mal richtig dunkel drin gewesen sein.
Und die Leute sind auch sehr lange ruhig gestanden. Wenn es 25 Sekunden ist, dann, ja, da ist gerade eine Führung, da erzählt jemand was.
Ja, ja. Ich überlege gerade, wie lange ich denn, kennst du dieses Foto, wo ich auch in irgendeiner Kirche in Italien Jesus fotografiert habe? In der Distance. Da, ich guck gerade mal, wie lange ich das belichtet habe. Nee, das war es nicht. Ach ja, immer wenn es schnell gehen soll, funktioniert es nicht. Da. Blende 11, oh, 1,5 Minuten, alles klar. Okay. Ja, nee, ja.
Nö, also fand ich einfach so, dass das ist so ein Bild, was mich durch den Thumbnail schon angesprungen hat. Und das ist übrigens auch sehr sinnvoll bei diesen Sachen. Das hat relativ schnell einfach so, mal reingucken und dann.
Sehr schön. Fand ich das. Der Raum ergibt wenig Sinn, finde ich. Dadurch, dass er so oben so ein bisschen zusammenstürzt, diese Säulen nach oben so zusammenlaufen.
Ja, aber es ist absichtlich. Denn man sieht, dass das so bewusst so gemacht ist. Dass nicht aus Versehen passiert, dass das oben zusammenstürzt, sondern es ist halt eine Froschperspektive. Und der ist halt so. Ja. Jo, das nächste Bild ist von Michael London Taxi.
Ach, schön.
Also, was sehen wir? Wir sehen ein schwarzes Londoner Taxi bei Nacht. Es ist eine Fahrerin, ein Fahrer drin, sieht so ein bisschen wie ein Geist auch so ein bisschen. Draußen
Bela steht Lugosi. Ein
Fahrgast, der gerade sich reinlehnt ins Fenster, vielleicht irgendwie
bezahlt oder was fragt,
eins von beiden. Einen Fahrpreis fragt, hat ein Köfferchen in der Hand und Rucksack auf, also ein Reisender.
Das ist halt alles im Hintergrund, rechts hinten kommt angefahren in der Unschärfe, aber man kann es noch lesen, Bus Nummer 7 Richtung Oxford Circus und das Taxi steht vor der Paddington Station. Das ist schon, also das hat alles. Das ist London.
Dann hast du diese Neonlichter, dann hast du vorne noch so ein auf der linken Seite so einen roten
Wischer,
Geisterwischerlicht. Das ist von dem vorherfahrenden Auto, was da weggefahren ist. Also das Bild ist auch länger belichtet. Das hat hier 2 Sekunden Belichtung laut EXIF. Und damit hattest du so diese Farbe.
Völlig geil.
Und dann das Taxischild, was noch so ein bisschen glüht, ne, das kommt also raus. Die Kontraste sind knackig, das ist London.
Ja, absolut. Und das ist ja, ich habe ja eine unglaubliche Neigung zu London. Erzähle ich ja auch immer mal wieder, dass ich ja sogar mal vorhatte, mich dahin umzuziehen, mit Ende 20. Hat dann nicht geklappt. Was auch okay war. Aber trotzdem, ich hab ja bisher fast jedes Jahr immer Urlaub in London auch gemacht, wenigstens eine Woche oder so. Und das ist halt so, das ist das. Das ist, wenn ich nach London fahre, fahre ich genau dahin. Also in dieses Bild. Nicht unbedingt zur Paddington Station, aber.
Da ist sogar hinten noch so eine britische Postbox.
Ja, ja, das ist das alles. Das hat alles, genau.
Und das Underground-Schild. Und ist da noch ein Allianz-Schild oder steht allein?
Das ist. Scheint ein Allianzschild zu sein, ja.
Egal. Es ist auf jeden Fall London
pur. Ja, super. Echt super.
Schönes Bild. Also so echt gelungen, Kontrast und so weiter. Ja. 2 Sekunden hat Michael entweder ein Stativ stehen gehabt oder dass sich da irgendwo eine Laterne gelehnt. Mit den heute aktuellen Kameras, also eine Sony, könnte das möglicherweise mit der Bildstabilisierung sogar hinhauen, wenn man sich da einfach irgendwo gegen eine Laterne lehnt und dann die Kamera schon ruhig hält.
Letztes Bild
ist von
Claudio
Shutan F. Crosswalk.
Crosswalk.
Also es ist ein, ich weiß auch nicht, also Crosswalk heißt Zebrastreifen auf Deutsch, aber es ist kein Zebrastreifen, sondern es ist ein gestreiftes Ding auf dem Fußboden mit zwei, aus verschiedenen Fenstern, also es ist eine Sonne, die da reinscheint, nehme ich an, und dann sind zwei dieser Fenster, sind farbig, ein hinten, ein gelbes, vorne ein rotes.
So ein Granitplattenboden ist es.
Genau, und man sieht halt die Beine einer Person, die da gerade
durchläuft.
Geht. Und ich keine Ahnung, wo das ist, aber.
Das sieht ein bisschen aus, hinten ist so ein bisschen gekachelt. Also im Hintergrund ist gekachelt, da scheint so ein Poster, so ein Plakat zu hängen. Das sieht ein bisschen aus, als wäre das eine U-Bahn-Station oder eine S-Bahn-Station oder sowas.
Kann durchaus sein.
Guck mal gerade, St. Pauli in Hamburg aufgenommen.
Ah, okay.
Das sieht aus wie eine S-Bahn-Station und da sind halt zwei farbige Fenster zwischen den Normalglasfenstern.
Ja, ist auf jeden Fall irgendwie so geil, weil das so tatsächlich so hat so ein Zebrastreifen-Feeling, aber dann mit diesen farbigen Klecksen zwischendrin und einfach nur die Beine der Person, also du siehst die Füße und bis zum Knie ungefähr und das Rest ist irgendwie, seufzt so im Dunkeln ab und das macht dem Ganzen, das tut dem Ganzen gut, weil es halt wirklich nicht viel zeigt, sondern nur so mit grafischen Elementen spielt und da ist eine Person, die da irgendwo geht und da kannst du im Kopf einfach beliebig viele Geschichten dazu ausdenken. Mhm.
Sowas zu sehen finde ich ja auch immer wieder klasse. Also ich erwische mich total oft dabei, wie ich feststelle, dass ich sowas gesehen habe. Ja. Kennst du diesen Effekt? Also du bist so irgendwie, das ist halt, ich vermute wirklich mal, dass das eine U- oder S-Bahn-Station ist. Auch hinten links ganz in der Ecke oben ist auch nochmal irgendwie so eine Chromstange oder sowas. Ja. Du läufst irgendwo so lang, gedankenversunken in deinem ganz normalen Alltag, weiß der Geier. Es gibt eigentlich ein super Motiv oder eine super Lichtstimmung und du denkst vielleicht sogar noch so gerade kurz, oh, super Motiv eigentlich, und läufst aber weiter, weil du gerade an irgendwas anderes denkst und sitzt dann in der Bahn und denkst, fuck! Warum habe ich mir diese 2 Minuten, die ich gebraucht hätte, nicht genommen, um mich dahinzustellen und zu warten, bis der große Personenandrang durch ist und nur noch ein Typ hinten langläuft, weil der mal wieder auf der Treppe aufs Handy geguckt hat oder irgendwie sowas. Das passiert mir total oft. Darum beneide ich Menschen, die diese Kraft aufbringen, dann trotzdem das Foto zu machen.
Also du bist ja schon jetzt quasi, das zeigt mir, dass du schon in den höheren Zirkeln der Fotografie angekommen bist.
Also yay!
Du entdeckst so Dinge, du bemerkst so Dinge, dir wird klar, dass das Fotografieren wert ist.
Ja.
Ne? Licht entdecken, Licht sehen, Licht erkennen ist ein ganz, ganz zentrales Ding beim Fotografieren. Und jetzt ist natürlich, also
ich hab halt
das Einzige, was dich jetzt noch nach oben katapultieren könnte, wäre dann auch tatsächlich diesem Impuls zu folgen
und den Reflex zu entwickeln, dann tatsächlich das Telefon aus der Tasche zu ziehen, wenigstens das Telefon
zu erkennen, dass du da jetzt ein Foto machen willst und zu sagen, okay, dann fahre ich mit der nächsten S-Bahn
oder sogar so, ja, oder sogar zu sagen, ich mache jetzt mal notizartig ein Foto mit dem Telefon
und komm da wieder hin.
Und komm da wieder hin und nimm die richtige Kamera und Stativ mit und mach's mal in ordentlich. Ja.
Ja, aber auch überhaupt das zu erkennen und das zu dokumentieren, muss man erstmal tun. Das ist ja bei vielen, das Problem ist die Schere im Kopf, dieses ist ja eh nichts. Irgendeine kleine Stimme, die dir im Hinterkopf sagt, lohnt sich nicht, und dann hinterher ärgerst du dich.
Ja, wobei lohnt sich nicht, sagt meine Stimme. Meine Stimme sagt, ah, auch ein geiles Foto. Und dann fehlt wirklich, mir fehlt tatsächlich der Reflex, dann feststellen, so, Moment mal, du kannst doch fotografieren, du willst ja auch fotografieren.
So dann musst du den jetzt trainieren.
Ja, den
trainier den doch mal.
Ja, dafür sind
tritt dich in den Arsch, sonst kriegst du von mir einen Arsch.
Dafür sind halt solche Fotos gut, weil ich mir denke, es ist so simpel. Ja? Es ist so simpel und hinterher bequatschen zwei eingebildete Laffen, die wovor der eine auf dem Stoffbezug Fame sitzt.
Ich weiß gar nicht, wie mein Stoffbezug
heißt. Ich fand's total lustig. Oh, Stoffbezug Fame. Das ist das zweitlustigste. Das lustigste ist ein Kumpel von mir aus Köln, der hat sich einen Bürostuhl gekauft. Das ist das Modell Zampano. Und er ist auch Abteilungsleiter gewesen.
Der große Zampano. Jetzt haben wir den Kreis schön geschlossen.
Ja, genau.
Jetzt können wir einen Deckel drauf machen.
Genau, jetzt machen wir einen Deckel drauf, gehen nach Hause. Fragen bitte an den Fragenlink, Bilder bitte an den Bilderlink. Bleibt uns gewogen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Chris Marquardt, vielen Dank.
Danke dir.
Falsche Taste. Das kann er.
Ist nicht tot.